Von der Kreisliga bis zum Bolzplatzglück. Jede Woche neu das runde Lederstück. Taktik, Tore, Emotion, an alles ist dabei. Hier kommt Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte, sei bereit. Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte.
Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte, Folge
10.
10.
Wir schreiben den 19. August, also zumindest wenn die Folge veröffentlicht ist.
Und wir nehmen aber auf einen Tag nach dem Deutschland-Debakel.
Fandst du, das war ein Debakel? Was war doch absehbar, dass Paraguay unser Stolperstein werden könnte?
Weiß ich nicht. Also, da gab es ja viele Stolpersteine in dem Spiel. Und ich bin gespannt, ob unser Gast, Gästin heißt es ja nicht, ja. haben wir schon gelernt, auch geschaut hat und sag mal herzlich willkommen, Manja Schumann, Physiotherapeutin, nicht Psychotherapeutin, aber manchmal als Physiotherapeutin auch Psychotherapeutin.
Genau, kann man so sagen.
Kann man so sagen, okay.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist.
Ja, es ist sehr warm hier im Studio. Ich bin gespannt, ob wir so ein Hydration Break brauchen.
Da brauchen wir aber auch Werbepartner, die wir 3 Minuten einblenden lassen.
Und wir bräuchten auch eine Dusche hier, aber die haben wir hier leider nicht im Studio.
Das ist doof.
Ja, das heißt, wir müssen jetzt das so durchziehen. Ja, hallo Manja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir wollen ja heute ganz, ganz viele Fragen stellen zum Thema, wie gefährlich kann eigentlich Sport sein, ja, wenn wir unsere Kinder und Jugendlichen und vielleicht auch die Erwachsenen nicht dementsprechend richtig aufs Training vorbereiten oder eben nachbereiten oder was wir da eben alles tun können. Und ich bin da schon sehr, sehr gespannt, die Perspektive mal von dir zu hören. Steppo, du arbeitest ja schon ein bisschen länger mit Manja zusammen. Wie lange?
Ich weiß gar nicht. 4 Jahre? 3?
Ja, also schon ein paar Jahre her. Vielleicht. Da warst du mal ein Kunde bei mir.
Ah, stimmt, das ist schon.
So hat das angefangen.
Also ich würde sogar sagen, das ist schon mindestens Corona-Zeit oder sowas gewesen. Ne? Wann war ich? Doch,
ja.
Doch, also es sind schon ein paar Jahre.
2019?
Und, ich hatte ja immer ganz gerne Probleme mit dem Körper. Von Sprunggelenk bis oben ist irgendwie alles behandelbar sowieso, aber wie nennt man das? Es musste behandelt werden in irgendeiner Art und Weise. Ja, und Manja war sehr kompetent und sehr offen für Sachen, wenn ich dann das Thema angesprochen habe, du pass auf, wir haben hier eine Breitensporttruppe, die aktiv unterwegs ist, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle Optimierungsbedarf hat im wie mache ich gesund Sport. Und dann war es relativ schnell und seitdem ist Manja regelmäßig bei unserer Truppe und zeigt so ein paar Sachen. Zum Beispiel, also da kannst du ja viel mehr erzählen. Also grundsätzlich heißt unsere Frage in diesem Podcast ja immer, wie professionell darf, kann, muss Breitensport sein? Und ich glaube, wenn es um so Themen wie Physiotherapie geht, ist es völlig egal, ob du Profisport, Leistungssport, Breitensport machst. Die Grundlage
bleibt gleich.
Oder?
Tatsächlich, ja. Also erstmal zur ersten Frage. Nein, ich habe gestern Abend das Fußballspiel nicht geguckt. Ich bin erfolgreich eingeschlafen kurz davor.
Das ist auch nicht so viel verpasst.
In der Halbzeit wurde ich geweckt und dann wurde mir gesagt, Mensch, wir können ins Bett gehen. 1-0, oh, nicht für uns, okay.
Und dann den spannenden Teil nicht mehr verpasst, der auch gar nicht so spannend, sondern eher frustrierend war.
Nur heute früh dann gehört, neben mir, der Blick aufs Handy, wir sind übrigens raus, okay.
Aber immerhin noch wir.
Ja, ich glaube, dass es wir war.
Ja.
Tatsächlich. Weil wenn wir zu Hause über Fußball sprechen, mein Partner und ich, ist das sowieso auf seiner Seite immer ein Wir. Tatsächlich ist mein Partner mehr in der Premier League zu Hause. Klar, wenn Deutschland spielt, ist das natürlich, wir wohnen ja nun mal hier.
Ja.
Dann wird das auch geguckt und auch irgendwie gerne geguckt, aber leider sinkt ja die Motivation von den Jahren her und naja.
Die Premier League ist ja körperlich auch anspruchsvoller, würde ich einfach.
Anders. Ja, was ich jetzt in den letzten Jahren geguckt habe. Also es heißt auch bei uns zu Hause, wir sind übrigens Meister geworden.
Okay.
Also ich habe einen Arsenal-Fan zu Hause.
Okay. Das waren 20, 25 lange Jahre ohne Titel. Ja. War das nicht sogar mehr? Ich weiß gar nicht.
Ich wusste es vor kurzem noch, weil das kurz Thema war, weil das ja auch in die Medien rumging. Komme ich jetzt auch. Aber so irgendwas mit 20 Jahre auf jeden Fall.
Ist das für dich verständlich? Also dieses Wir?
Ich bin tatsächlich so groß geworden. Ich habe unter anderem zwei ältere Brüder. Der eine davon war von klein auf totaler Borussia Dortmund-Fan. Also ich bin mit Schwarz-Gelb groß geworden und ich als kleine Schwester fand die natürlich dann auch gut, weil mein Bruder fand die ja gut. Und dann habe ich ja schon immer Fußball mitgeguckt und dann hat sich das so mitentwickelt und irgendwie in der Vergangenheit, man ist immer beigeblieben. Jetzt hat sich das nur ein bisschen, ist nochmal in eine andere kleine Richtung gegangen.
Okay,
mehr nach England.
Okay, von Borussia Dortmund zu Arsenal.
Geht schlimmer, muss man sagen.
Geht schlimmer, ja. Aber Borussia Dortmund war wahrscheinlich schon ein bisschen geiler. Also die Kindheit war wahrscheinlich ein bisschen besser als jetzt das Erwachsenenleben, ist ja oft so.
Ja.
Ja. Und Borussia Dortmund ist auch ein gutes Stichwort. Ich bin auch brennender Borussia Dortmund-Fan, seit ich denken kann. Und meine Frau, die hat mich oft gefragt, was meinst du mit wir? Wir haben gewonnen, wir haben verloren. Mhm. Borussia Dortmund hat gewonnen oder verloren. Ich sage, nein, wir haben verloren. Und hat das lange nicht begreifen können, bis unsere Kinder angefangen haben, Fußball zu spielen und auch angefangen haben, Fußball zu gucken. Und wir regelmäßig nach Borussia Dortmund gefahren sind, zu Borussia Dortmund, weil die Kinder dann da irgendwie auch mal so ein Trainingslager gemacht haben und dann haben wir uns dann ein Spiel angeguckt. Und dann hat sie es irgendwann verstanden, was ich mit wir meine. Ja,
deswegen ist es auch okay. Und wenn erzählt wird, Mensch, also der Kai hat ein Tor und alles per Vorname und das. Und ja, also wir sind dann dort und in dem Stadium. Ja, okay, wir sind dann dort. Ja, wir sind natürlich im
Der Emirates Kai macht auch Tore, ja?
Gestern auch.
Ja,
bitte.
Gestern auch.
Leider nur einmal, ein zweimal.
Also bitte, der glitscht ihm ein bisschen über den Kopf. Also hätten wir dich auch noch hinstellen können, der wäre dir auch über den Kopf geglitscht.
Das hat ausgereicht.
Das ist
Hauptsache
ja,
Tor, ist egal wie.
Ja, aber ob der Kai da jetzt so, weiß ich nicht.
Das war ja auch so dein Ding. Ne? Jetzt müssen wir ja mal wieder den Bogen da zurückfinden.
Ja.
Du bist als Kunde gekommen, weil du regelmäßig irgendwelche Wehwehchen hast.
Ja.
Für unsere Zuhörer, vielleicht interessant an dieser Stelle zu wissen, Steppo spielt immer mit. Ja, also immer, wenn ich da mal beim Training dabei war oder zugeguckt habe, dann war beim Abschlussspiel, hat Steppo wieder seine alten Stürmerqualitäten rausgebracht. Und wenn ich mich richtig daran erinnere, warst du auch so ein Stürmer, der vorne eigentlich geguckt hat, dass er mit dem Scheitel mal
abstaubt. Ich war so ein Kai, den man anschießen musste und irgendwie ist das Ding dann reingegangen. Aber was uns jetzt aufgefallen ist, wir sind ja jetzt C-Junioren. Das heißt, die Jungs sind jetzt halt so halbe Männer. Das macht auch schon keinen Spaß mehr, weil jetzt bin ich nicht mehr der Schnellste unbedingt und auch nicht mehr der Körperlichste. Da sind ein paar dabei. Da tun die Zweikämpfe schon weh. Das war immer noch schön, als die F- und E-Junioren waren und die dann durch Strafraum geflogen sind, weil sie einfach mal, das geht nicht mehr.
Das geht nicht mehr.
Für mich schon komisch, wenn ich jetzt hinkomme. Jetzt sind die ja alle größer als ich. Ich habe die ja noch so kennengelernt, da waren die kleiner.
Ja.
Das ist ja dann auch vom Sprechen, Kommunikation auch nochmal was anderes. Und jetzt ist so, ja, okay, hi,
Moin.
Du bist neu. Du hast ja schon ein bisschen Muskeln gekriegt. Siehst du, hast ja mal einen V-Körper. Oder Schnickerjunge geworden, wie man jetzt so sagt.
Sagt man das so?
Ja.
Schnickerjunge?
Ja. Du bist ja ein Schnicker geworden.
Das sagt man jetzt so? Das zeigt nur, dass du auch schon alt bist, Mann.
Ja.
Schnieke? Weiß ich nicht.
So viele Jahre sind wir nur außen.
Das stimmt. Ich sehe mich auch in dem Wort Schnieke, aber ich weiß, wie alt ich bin.
Ich werde ja auch älter.
Ach so?
Ja.
Ah.
Ich habe mich natürlich in den letzten 5 Jahren nicht viel verändert.
Natürlich nicht.
Müsste mal meine Tochter mal fragen, was man jetzt dazu sagt, aber mir fällt es auch nicht. Der Jugendbegriff zu Schnieke fällt mir nicht ein. Auf jeden Fall, wenn wir schon beim Alter sind, als 40-Jähriger, bist du 40?
Ja.
41.
Als 40 oder mit 40er, so wie ich, Trainer, ja, die dann mal mit den Jungs mitspielen. Wie sollten wir uns dann darauf vorbereiten? Weil ich habe das regelmäßig oder einmal im Jahr darf ich miterleben, wenn wir das Spiel haben bei der Abschlussfeier Eltern gegen Kinder, dass sich immer, das ist Gesetz, ein Vater
sich verletzt.
Die Sommerferien versaut. Ja, weil das Schlimmste, was wir hatten, war Knieverletzung. Letztes Jahr zum Glück nur einer im Hintern, mal so ein bisschen Muskelfaseres gehabt. Aber immer gleich in der ersten Aktion hin. Ja, so. Was dürfen wir denn machen, als sage ich jetzt mal die alten Hasen, damit uns das nicht passiert?
Naja, ein schöner Spruch von mir ist tatsächlich immer, Belastbarkeit kommt von Belastung. So, wenn ich Strukturen nicht belaste, von was sollen die denn belastbar sein? So, wenn ich denn, schönes Beispiel, Eltern-Kind-Turnier, Vater-Sohn-Turnier und die meistens ja auch Ü40 Väter dann in dem Altersbereich haben sonst nie Fußball gespielt und legen auf einmal los und wollen die natürlich gewinnen. Also im Breitensport ist ja nie das Problem die Motivation. Die ist immer da. Das Problem ist der Ehrgeiz. Der Ehrgeiz ist ja sonst wo. Die preschen dann los und die Strukturen sagen sich, Mensch, du hast eine sitzende Tätigkeit den ganzen Tag, machst auch sonst keinen Sport und jetzt soll ich hier auf einmal das und das leisten. Ja, dann sagen dann natürlich gewisse Sehnen, Bänder, Muskeln, tschüss, ich kann nicht mehr. Und das ist tatsächlich auch das große Thema überhaupt im Sport. Wenn wir das jetzt so ein bisschen runterbrechen auf den Breitensport und auf den Fußball natürlich. Fußball ist nicht gefährlich. Fußball ist auch, auch ein großartiger Sport. Aber das größte Problem ist, was mache ich neben dem Fußballtraining? Das ist das größte Problem. Das Fußballtraining an sich ist nicht verkehrt. Da wird viel rein investiert, meistens so, wenn man 2 bis 3 Mal die Woche Training macht, so knapp 90 Minuten, ihr macht ja so, ne, kann man ja so sehen, ja, das sind ja dann schon 3-4 Stunden Training, so, dann habt ihr Samstag noch ein Spiel, manchmal ja auch Sonntag nochmal so ein Leistungsvergleich, weil die sind vielleicht von weiter hergekommen, ey, wir machen nochmal, so, und dann sind das mal 6, 7, 8 Stunden, die man investiert. Und dann gibt es dann auch natürlich die Kinder, die die anderen freien Tage auch noch bolzen gehen. Also ist da auch irgendwo ein Fußballtraining. Ja, aber was passiert denn noch daneben, neben dem Training? Es wird nur in Anführungsstrichen, die Taktik trainiert. Es wird natürlich das Schießen, das Bremsen, Richtungswechsel, Sprünge, Zweikämpfe trainiert. Und was passiert daneben? So, da bleibt sehr, sehr viel leider auf der Strecke. Und das ist meistens das Problem. Ich als Physiotherapeutin möchte natürlich keinen Patienten, keine Spieler, keine Sportler abhängig von mir machen. Also wenn man wirklich jetzt auf die Frage zurückgeht, wie sinnvoll ist Physiotherapie im Breitensport? In erster Linie eigentlich, es ist nicht notwendig, wenn ich schmerzfrei bin, keine Probleme habe. Der Sport macht mir Spaß, ich mache Fortschritte, dann ist alles schick. Denn, oh Gott, bloß nicht zur Physiotherapie schicken, ist alles gut. Aber sobald es losgeht, ich habe ab und an Probleme, da und da tut es mir weh. Ich habe dauerhaft Schmerzen, ich mache keine Fortschritte, ich bin mir unsicher bei gewissen Dingen. Irgendwas fühlt sich komisch an, es ist viel Stress, was auch immer. Bin schneller ermüdet als sonst, gibt es noch gar nicht, wahrscheinlich noch zig weitere im Nachgang aufzählen, dann ist es schon schlau, okay, das muss ich vielleicht mal abchecken lassen, stimmt da irgendwas nicht? Und da fängt man theoretisch, das hat Steppo auch so kennengelernt, erstmal eine Bewegungsanalyse. Was zeigt mir das Kind? Wie geht es? Wie läuft es? Wie stoppt es? Wie springt es? Wie landet es? Was auch immer. Dann kann man auch mal eine Schussbewegung machen, das guckt man sich an. Da gibt es von der Biomechanik so ein bisschen ein paar Sachen, die man denn da schauen kann. Ja, und wie ist denn die Trainingssteuerung? Wie viel Training? Wie oft? Was mache ich? Gab es schon Verletzungen? Sind die vernünftig ausgeheilt? Müssen die nochmal abgecheckt werden? Ja, und dann ist da schon Physiotherapie in manchen Fällen auch sinnvoll, auch mal präventiv, um diese Dinge abzuklären. Wie gesagt, oder auch bei Rückkehr nach Verletzungen, klar. Wenn, okay, ich hatte eine Verletzung, wenn jetzt Spieler umknicken, hat ja nicht jeder gleich Physiotherapie. Die kriegen dann ihren Aircast, das wird entlastet Das ist eigentlich das Schlimmste, was es gibt, weil Entlastung heißt, die Muskulatur baut ja ab. Die Muskulatur baut schnell ab, aber die dann wieder aufzubauen, dauert viel, viel länger.
Okay, einmal kurz.
Halt, stopp.
Also, wir sind jetzt von, okay, was kann ich als Mitte 40er tun, damit ich mich nicht verletze? Sind wir jetzt schon ungefähr bei meinem Sohn, bei meinem Kleinsten angekommen, der mal irgendwie so ein Ding da am Fuß hatte, weil er umgeknickt ist.
Das hat jeder Fußballer, muss einmal in seiner Karriere eine Aircast-Schiene gehabt haben, ansonsten war er kein Fußballer.
Okay, dann hat er das ja schon mal hinter sich. So. Ja, so.
Aber ich gebe dir das Versprechen, wenn er es einmal hatte, wird er es auch ein zweites Mal kriegen. Ich kenne keinen Fußballer, der einmal was mit der Bänder hatte, der nicht ein zweites oder drittes Mal mit dem Sprunggelenk.
Okay, das zeigen wir Ihnen nicht.
Ja. Aber dafür gibt es ja auch einen Grund. Es wurde therapeutisch, belastungsmäßig nie wieder gut aufgebaut. Ja. Man kann auch nach einer Bänderüberdehnung, Bänderriss, je nachdem, was da geschehen ist, auch das wieder gut aufbauen. Man kann ja wieder zurückkehren. Also wir sehen das ja im Leistungssport. Die kehren auch zurück nach sonst welchen Brüchen, weil die natürlich, im Leistungssport sind die natürlich da therapeutisch nochmal ein bisschen anders aufgebaut als im Breitensport, aber es ist machbar.
Aber die haben auch einen, und dann darfst du gleich, die haben auch einen, der denen täglich in den Hintern tritt. Also ich war ja nur auch das ein oder andere Mal da. Eigentlich geht es nach den 6 oder 12 Sitzungen erst so richtig los und da hört es dann auf. Also natürlich, wenn Manja mir in ihrem Studio die ganze Zeit die Peitsche hinten reinjagt und sagt, mach, dann mache ich, weil ich Angst habe. Aber wenn ich dann zu Hause weitermachen soll, sage ich, weiß ich jetzt nicht. Wo ist die Peitsche?
Aber das ist ja wie das Ding, ich will ja keinen abhängig machen. Also das ist das Schlimmste, was für mich auch geht, dass ich Patienten von mir abhängig mache. Ich gebe denen was mit, so das und das hast du zu tun und das machst du bitte dann weiter. Dann ist das alles super machbar. Patienten sollen unabhängig sein. Das ist doch das Schlimmste, von einer Therapeutin abhängig zu
sein. Ja, aber da weißt du wahrscheinlich selber, die Wiederkommenrate ist ja sehr hoch, weil eben diese intrinsische
Manche
Geschichte.
Kommen aber aus Angst nicht wieder.
Auf diese
Abhängigkeit. Kenne ich.
Bist du wiedergekommen? Das ist Jahre her.
Ich glaube, meine allererste Überweisung war 6 Massagen. So, und dann guckt sie mich an und sagt, ja, Massage, sieht es ja aus wie Massagestudio, wir machen hier Sport, du kannst nächstes Mal Sportsachen mitbringen. So ein Ding. So, jetzt halte ich die Klappe, bitte.
Okay, hoch. Also zu der Sucht kommen wir gleich noch. So, aber, also erstmal kann ich jetzt als Mitte 40er nichts tun, außer nicht zu ehrgeizig an die Sache ranzugehen. Das heißt, unseren Vätern und Müttern, wenn wir das am Samstag machen, werde ich raten, passt auf, ihr spielt am besten Gehfußball, ihr geht, ihr rennt nicht, außer ihr rennt sonst auch. Also wenn du jeden Tag oder in der Woche 2-3 Mal laufen gehst, dann lauf heute. Ja, wenn du 2-3 Mal die Woche auch mal irgendwo einen Sprint ziehst, ja, weil du mit Absicht zu spät zum Bus kommst, damit du mal rennst, dann darfst du das heute auch tun. Und wenn du regelmäßig aufs Tor schießt, dann mach das heute auch. Na, ich schieße ja 2-mal die Woche aufs Tor, also könnte ich Gehfußball spielen mit Torschuss.
Wo macht ihr euer Abschlussfest?
Ja, auf dem Kunstrasenplatz.
Okay, ich wollte sagen, weil wenn es auf der Ranch wäre, wäre es schwierig, weil dann ist mit Laufen ja auch so, dass du dir gerne mal deinen Knöchel nach links und rechts drehst. Das bei den ganzen.
Uneben, ne?
Uneben ist nett, ja.
Ja, uneben.
Ja, da hatten wir jetzt auch die letzten 2 Jahre die Verletzung. Mal gucken, wie es dieses Jahr ist. So, also kann ich da aber erstmal nur sagen, okay, ich kann jetzt nicht präventiv mich irgendwie 1-2 Tage darauf vorbereiten.
Bisschen kurzfristig. Ja. Tatsächlich.
Okay.
Und also, wenn ich mich 2 Tage andehnen.
Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, gibt es irgendwie solche Dehnübungen, wo es dann, okay, damit kannst du jetzt auch nochmal 2-3 Mal sprinten.
Also, der Zauberspruch ist auch Kontinuität.
Mhm.
Und das gilt für alles.
Für alles, okay. Also müssen wir uns zusammenreißen. Ja. Für die Kinder, mein Sohn, der jetzt vor, ich glaube, das war im November, ja, im Winter war das, wo er umgeknickt war, ja, dann musste er 6 Wochen wirklich pausieren, weil, so sagte der Arzt, manchmal im Wachstum auch der Knöchel und das, wo der Knöchel irgendwie drin sitzt, das eine wird halt zu schnell groß, der Knöchel kommt noch nicht ganz hinterher und dann kann das ein bisschen instabil werden. Und auf jeden Fall war das Ding dann halt einfach ruhig und jetzt läuft er halt wieder ganz normal. So. Macht es schon Sinn, dann bei jemandem, der 7 Jahre alt ist, da irgendwie was zu tun?
Auf jeden Fall. Gerade weil er ja im Wachstum ist.
Ja.
Jeder Wachstumsschub ich sage das gerne so zu meinen Patienten, der wirft einen wieder immer ein bisschen zurück. Meistens verschlechtern die einen immer wieder. Gerade wenn die schon Probleme haben, da sind irgendwelche Verzögerungen, irgendwelche speziellen Schwächen, dann lasse ich die immer wieder gehen, wenn man das wieder gut aufgebaut hat. Und meistens ein halbes Jahr wieder ruft mich halt die Mama wieder an. Oh, jetzt ist es wieder da. Ja, ich so, na, wie viel Zentimeter ist er denn gewachsen? Ja, 3 Zentimeter. Ja, alles klar. Weil die Muskulatur kommt gar nicht her. Die wird halt ja auch nur gedehnt. Es wird auseinandergezogen. Aber dass sie sich stabilisieren kann, aufbauen kann, das funktioniert halt nicht. Und deswegen müssen einige Kinder mehr dranbleiben als bei anderen. Aber trotzdem kann man es pauschalisieren, dass eigentlich im Breitensport, da ist ja nun mal das Thema, man muss halt nebenher noch was machen. Und das ist gar nicht viel, was man nebenher machen muss. Das heißt halt nun mal einfach im Fußballtraining, oder viele denken ja, oh, ich habe hier 3-mal die Woche Training und ich spiele ja noch, ich bin ja total fit. Verletzungen, ja, es gibt diese Spontanverletzungen durch äußeren Einfluss, aber es gibt auch die Verletzungen, die entstehen ganz langsam, ganz langsam. Und dann auf einmal kocht der Topf über und dann ist sie da. Und dann ist das aber eine Verletzung, wo ich sage, das ist schon vorher da gewesen. Und dann kommt es raus, dass das Kind mir sagt, ja, ich hatte ja auch eigentlich immer Schmerzen. Nach jedem Training habe ich Fersenschmerzen, irgendwas, Beckenschmerzen, Rückenschmerzen. Wie lange schon? Ja, eigentlich schon immer.
Okay, also das wäre auch so ein Indikator. Ich sehe das tatsächlich oft bei Spielern, die haben dann nach 1,5 Stunden Training, gehen die teilweise wie so ein Opa vom Spielfeld.
Man muss so Warnsignale hören. Klar, ja, dass Muskulatur ermüdet durch viel Belastung. Das ist ja auch gut so. Wir müssen alles beanspruchen. Und dann ist halt die Sache, die Frage der Regeneration. Die Anpassung kommt immer erst nach dem Training, nicht während des Trainings. Erst das, was wir danach machen. Da kommt ja auch Thema Ernährung dazu. Wie ernähre ich mich? Wie ist meine Regenerationszeit? Wie schlafe ich? Wie sieht zu Hause mein Stress aus? Ob psychisch, körperlich, was auch immer. Jeder hat ja nun mal seinen Alltag und seine Päckchen zu tragen. Was passiert eigentlich im Nachgang? So, und wenn ich nicht die Regenerationszeit zum Beispiel habe und das Kind sagt mir nach 2-3 Tagen, ich habe 3 Tage gebraucht, eigentlich tut mir immer noch alles weh, dann würde ich schon sagen, okay, das stimmt irgendwas nicht. Wenn das so ein Tag und direkt nach dem Training sagt, Alter, ich bin richtig müde, ich wollte auf Klo gehen und ich muss mich abstützen, ich konnte mich gar nicht hinsetzen, da würde ich auch immer zu meinen Patienten sagen, ein Tag, okay. Mhm. Aber alles, was so nachher 3 Tage und auch so richtig fieser Muskelkater, denn, genau, muss man dann schon mal gucken, okay, was würde ich denn immer noch mal rüber gucken, noch mal eine Bewegungsanalyse machen und mir das noch mal genau anschauen tatsächlich.
Also bei uns ist es jetzt in der Tat so, also wenn jemand aus einer Verletzung kommt, kriegt er von mir immer das, zumindest die Empfehlung, ich kann es ja im Breitensport nicht sagen, du musst, aber es gibt immer die Empfehlung, geh zu Manja. Ja, sie kennen sie seit Jahren. Dann muss der behandelnde Arzt da nochmal was verschreiben, aber sie gehen dann in der Regel, ich würde sagen, 3/4 aller Spieler waren irgendwie schon mal bei dir, vielleicht auch die Hälfte ungefähr, aber irgendwo so dazwischen. Bei den meisten nach einer Verletzung, aber wir hatten zum Beispiel auch einen Spieler, der sah einfach ungesund aus, wie er sich bewegt hat.
Genau, wenn das und ein Warnsignal und das ist völlig okay.
Das hast du dann gemerkt. Er war dann in Behandlung, in Therapie, wie auch immer man das. Und er war deutlich leistungsbereiter, es sah gesünder aus. Und du hast dann auch gemerkt, so je länger die letzte Sitzung her war, umso ungesünder sah es wieder aus. Ob das am Ende ist, weil er vielleicht doch abhängig von dir sein müsste, dass da jemand ist, der ihn triezt, oder es einfach so körperlich geboren ist, dass es ungesund aussieht beim Sport, weiß ich nicht, aber vielleicht auch eine Mischung. Also nicht jeder ist ja als perfekter Sportler und Sportskanone geboren, oder?
Ja, man spricht ja schon auch von Genen, ja. Man sagt, wenn man Baby im Mutterleib ist und die Mutter treibt Sport während der Schwangerschaft, dann wird das schon auch übertragen, wenn man ein totaler Sportmuffel ist und das ja auch zu Hause so vorlebt, dann ist das schon schwierig, das Kind in die Richtung gekriegen, ey, du wirst jetzt Leistungssportler, wenn beide Eltern halt den ganzen Tag auf der Couch sitzen, das ist schon schwierig. Aber es fehlt halt bei vielen einfach dieses Kraft- und Stabilisationstraining, wo da reden wir von Rumpfstabilität, wo ist das Balancetraining, wo ist das Mobilitätstraining und einfach, wo ist das Ausgleichstraining, nenne ich das gerne.
Das machen wir im Breitensport nicht. Also ich spreche wahrscheinlich für 90% aller Jugendtrainer im Breitensport. Das machen wir nicht. Das kommt zu kurz.
Woher auch, ne? Also
genau, woher auch? Wissen wir nicht. Also wir sind vielleicht alle, haben alle einen fußballerischen Background und sagen, Fußball können wir denen irgendwie beibringen und ein bisschen beschäftigen können wir sie auch, aber genau und deswegen ist man ja dann irgendwie auch mit ins Boot gekommen, weil ich gesagt habe, da habe ich keine Ahnung von. Da habe ich keine Ahnung von, da brauche ich Hilfe und dann hole ich mir die Hilfe.
So, und das meistens, das muss man vielleicht für unsere Zuhörer auch sagen, meistens findest du bei dir im Elternkreis oder im Elternkreis irgendwo im Verein Menschen wie dich, ja, oder Menschen, die Leute kennen wie dich, die dich da unterstützen können. Also ich habe dieses Thema denen, ne? So, also die Kinder sind jetzt.
Ich möchte das mal berichtigen. Nenn es lieber Mobilitätstraining.
Mobilitätstraining. Dehnung hört sich auch besser an.
Wollen wir natürlich in der rhythmischen Sportgymnastik sehen. Ja. Da wollen wir dehnen, weil die sollen Spagat können und irgendwelche Flickflacks. Im Fußball muss man ja kein Spagat können. Also Mobilitätstraining ist da ganz wichtig.
Okay.
Und ist Mobilitätstraining dehnen?
Nein, nein, eben nicht.
Okay, jetzt darfst du eine Frage stellen. Das wollte
deswegen,
ich
wollte es nur gleich mal
aber
in die richtige Richtung bringen.
Wenn die sich dehnen, dann dehnt man ja den Muskel, oder?
Ja, ich würde es nur für die Kinder immer ein bisschen anders und für die Jugendlichen ein bisschen anders formulieren. Was ist das Ziel? Wie gesagt, das Ziel ist nicht, dass die einen Spagat können, weil da muss ich intensiv dehnen. Mhm. Tatsächlich bin ich da auch noch groß geworden. Ich bin so ein bisschen aus dem Tanzbereich. Ich wurde gedehnt von meiner Trainerin und da war nicht Stopp, wenn ich Stopp gesagt habe, sondern dann, wenn sie bei mir körperlich gemerkt hat, okay, da geht noch was, ich drücke nochmal richtig nach und ich bin bewusstlos geworden. Also wie gesagt, das ist 20 Jahre her.
Das wird heute tatsächlich immer noch so gemacht.
Echt? Und da redet keiner von Übergriffigkeit oder so?
Man nennt das, glaube ich, harte Dehntechnik, bin ich der Meinung.
Okay.
Also, aber wie das jetzt heutzutage trotzdem genau abläuft, weiß ich nicht ganz genau.
Meine Tochter,
genau,
die ist jetzt 15 und sie hat, als sie 8 war, geturnt. Ja, und da wurde das noch gemacht und dann hat sie aber auch relativ schnell wieder aufgehört und ist dann zum Tanzen gegangen, weil also das zu hart war.
Das muss man halt wollen.
Und das war schon die Trainerin, die sie da hatte, das war schon die weichere. Daneben, da war dann so ein Vorhang, also war Dreifeldhalle und die war dann geteilt durch den Vorhang. Und auf der anderen Seite, da war dann noch eine andere Trainerin mit irgendeiner Leistungsgruppe da und da waren lauter kleine Mädchen und das war schon crazy.
Ich habe also, Bilder vor Augen jetzt und Namen im Kopf. So
die Ansprache und auch, wie sie dann da runter und die weinen und
einfach
schreien.
Hingedrückt. Ja. Weil so eine Mobilität, so eine Dehnfähigkeit in der Hüfte, wenn wir jetzt bei Spagat bleiben, das geht nur durch immer wieder Auslösen von Traumata.
Ist nicht gesund. Also frage ich jetzt.
Eigentlich nicht. Also wenn ich so, wie gesagt, ich war da selber in diesem Schema mal drin, ich habe es kennengelernt mit, man wird eigentlich bewusstlos, man sieht Sterne vor Schmerzen und so, nee, da bleibst du jetzt, ich halte dich jetzt so lange, bis sie merkt, da gibt was nach. Und man ist eigentlich immer mit Verletzungen ausgegangen. Ständig Zerrungen, alles. Wie? Hat alles mitgebracht. Aber es hat mich ja trotzdem dahin gebracht, wo ich hin wollte. Mit dem blöden Spagat. Dass es ein perfekter Spagat ist. Es gibt so einen unperfekten und perfekten Spagat und Standspagat und was ich da nicht alles konnte.
Aber wenn du heute an diese Situation denkst, weil ich glaube, das ist wirklich interessant, auch für alle Mamas und Papas da draußen, die jetzt zuhören, ja. Was hat das mit dir gemacht? So, also wie alt warst du da?
Ich war auch schon Teenager und das war eigentlich das größte Problem. Da hat sich die Trainerin, glaube ich, auch nicht gut genug damals für ausgekannt. Ich habe viel zu spät damit angefangen, weil diese Dehnfähigkeit übt man bei kleinen Mädels, so Grundschulalter. Da sind die von der motorischen Entwicklung am besten dafür. Da ist noch alles so schön weich und geht alles supi. Ich war aber schon 15. So, das ist 20 Jahre her. Da ist ja schon bei mir alles irgendwo fertig. Und dann wurde ich da eigentlich nur, damals fand ich, das sollte ja so. Ich habe ja meine die mittrainiert hat, die andere Tanzmaus, die war super beweglich. die hat das da genauso gemacht und ich wollte ja genauso
dann will man das, ne?
Wie sie. Ja, okay. Und das war für mich, ja, das musste halt sein. Und es hat ja funktioniert für meinen Auftritt, konnte ich alles. Und ja, ich bin da jedes Mal mit einer Verletzung rausgegangen.
Und war schon ein traumatisches Erlebnis für dich, ne?
Na, ich mache es auf jeden Fall so. Ich habe eine Tochter. Tatsächlich tanzt sie auch. Da ist jetzt auch gerade vor ein paar Wochen Thema Spagat reingekommen, weil die beim Jugendkunstpreis mitmachen. Und die Trainerinnen möchten, dass alle 8 Mädels Spagat können. Die sind jetzt, meine Tochter ist 9. Also ist das noch so ein Alter, oh, das ist okay, wir fangen an. Aber ich merke bei ihr auch, sie ist auch von der Konstitution ein junges Mädchen. Die ist ein bisschen kerniger, ein bisschen, die hat Körperspannung, die kannst du auch mal in die Luft werfen und alles. Aber natürlich dehne ich sie so nicht. Weil, denn auf gar keinen Fall. Also ich habe ihr ein Dehnungsprogramm, ist ja. zusammengestellt mit Fotos von ihr. Ich hatte so, habe ihr gesagt, du musst das jeden Tag machen. Und ja, du musst in diesen Schmerz reingehen. Aber eine 9-Jährige, die hört doch genau da auf. Oh, jetzt tut's weh. Dann sehe ich schon, wie sie sich verdreht. Ich so, das ist, ah. Und ich so, es wird halt bei dir länger dauern, weil wir anders rangehen an die Sache. Aber wir haben bis Februar, März Zeit, wo ich sage, okay, halbes, dreiviertel Jahr, da wäre so der Auftritt. Bis dahin schaffen wir das. Mhm. Und das ist ja auch schön, ich habe tatsächlich vorgestern gerade einmal abfotografiert, ich halte das so ein bisschen fest, damit ich sie damit motiviere. Ich so, guck mal, das war vor 2 Wochen, das ist heute. Oh, das sieht ja viel besser aus. Ja. Und das ohne Quälerei, ohne Verletzungen. Ich versuche ihr das ein bisschen, da sie da ein bisschen ranzubringen und mach's natürlich nicht so mit. Ich dehne sie zwar auch ein bisschen, ich so, Mensch, sag mal, aber man kriegt das ja mit als Therapeutin. Okay, jetzt fängt der Schmerz an, geht noch ein bisschen, ja, ich gehe noch ein bisschen ran, ich gehe noch ein bisschen weiter, aber dann merkt man ja relativ schnell als Therapeutin, okay, jetzt ist hier aber Stopp und dann ist gut.
Also ich finde, dass es ein sehr schmaler Grat ist, ne? So, also ich denke jetzt gerade an einen Spieler von uns, der hört jetzt auf, weil er in Kampfsport geht, ne? Und beim Kampfsport ist er natürlich auch, du betreibst einen Sport mit dem Ziel, dass du jemanden verletzen musst oder du selber verletzt wirst. Ja, so. Also wenn du jetzt Boxen machst zum Beispiel, du musst ja einen auf die Fresse hauen und der muss dir auf die Fresse hauen.
Ja, wenn man in sowas denn reingeht mit Wettkämpfen.
Genau.
Man kann ja auch einfach Kickboxen machen als Sport.
Ja, ohne dass man einen auf die Fresse haut. Aber wir gehen jetzt mal so rein, wir wollen auch boxen. Und ich habe jetzt als Boxer oder als Kind, als Jugendlicher, der das machen will, auch einen gewissen Ehrgeiz. Wir sind wieder bei Ehrgeiz. Genauso bei der Tänzerin, bei der Turnerin gibt es dann halt bei manchen einen gewissen Ehrgeiz. Die sagen, ich will das unbedingt. Ja? Und ich glaube, es wird in dem Moment problematisch, wo es nicht das Kind will, sondern mehr die Eltern. Mhm. Ja? Und sagen, du musst das jetzt machen und die Trainerin wird dir schon zeigen, wie das geht. Und dann sind wir schon wieder in dem Bereich unfreiwillig Körperverletzung eigentlich. Ne? Also, oder? Wenn man so ein Kind dann da immer wieder runterdrückt, bis sich irgendwelche Sachen reißen, ja, oder ja, sich über den.
Boxen sollte man auch gut beweglich sein, tatsächlich.
Ja.
Ja. Wie gesagt,
schmaler Grat, auf jeden Fall. Wie bei vielen schwierigen Sportarten. Aber du sagst ja, es geht auch der sanftere Weg. Und ich persönlich würde immer sagen, okay, das ist besser, weil wenn wir dann irgendwann im Erwachsenenalter sehen, was es mit Menschen machen kann, ja, manche stecken das einfach ganz gut weg, können dann auch später offen darüber sprechen, manche können darüber gar nicht sprechen und tragen dieses traumatische Ereignis ein Leben lang mit sich, ja, und sind dann vielleicht irgendwann, haben sie andere Probleme im Leben, weil sie diese Erlebnisse halt einfach hatten. Bei einer Sache, wo eigentlich das Ziel war, jemanden zu stärken oder was Cooles zu machen. Sport soll ja eigentlich Spaß machen. Es soll dich als Persönlichkeit voranbringen, dich als Persönlichkeit stärken und dich nicht kaputt machen am Ende des Tages. Und ich glaube, da müssen wir genau hinschauen und gucken, okay, was ist für mich oder auch für das Kind das Richtige?
Ich glaube, es gibt Bereiche, Regionen auf der Welt. Wenn ich so nach China gucke, wenn ich da in die Turnbranche gucke, ich glaube, das ist scheißegal. Ja, da wirst du gedehnt, bis es knallt. Und wenn du das nicht mitmachst, dann bist du eben nicht die 15-jährige Olympiasiegerin, sondern dann raus mit dir, dann kannst du es nicht. Zum Glück sind wir da nicht. Sind vielleicht auch nur Vorurteile, die ich habe. Aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen Olympia und sowas und Olympia-Reportagen schaut.
Wir waren da ja. Also wir waren da ja mal. Also das, was in China jetzt ist, da waren wir ja, also auch im Sportbereich, ja, auch früher in der DDR, das war schon auch diese Extremität so. Also,
wenn du willst, dann genau, musst du das alles über dich ergehen lassen. Genau. Ne? Und dann sprich mal mit den Leuten heute und du weißt, hat das doch vielleicht die ein oder andere Spur hinterlassen. So, jetzt kommen wir aber vom Dehnen und wollten eigentlich ins
Mobilität, Mobilisieren. Mobilisieren, genau. Dieses Mobilisieren. Jetzt habe ich als Fußballtrainer, ich habe auch als Fußballtrainer für Fußball keine Ahnung gehabt, außer dass ich großer Dortmund-Fan war. Jedes, ja, ja, natürlich. Natürlich. Gehabt, ja.
Ja.
Ich hab viel Weiterbildung betrieben.
Das stimmt.
So, und aber habe natürlich von diesen Mobilitätssachen keine Ahnung. Ja, ich habe auch keine Ahnung davon. Ich habe mal, dann hat mein zweiter Trainer, also mit dem ich das zusammen mache, dann so Dehnübungen gemacht. Und wir haben danach so Spielszenen aufgenommen. Und ich habe dir mal Steppo geschickt, damit er Feedback gibt auf die Spielszenen. Und Steppo ist ja dann einer, der guckt sich nicht nur die Spielszenen an, sondern guckt, was haben die denn davor gemacht? Ach, guck mal, hier haben sie Dehnen gemacht. Und dann habe ich über Screenshots gekriegt. Also wenn du das so machst, dann ist völlig falsch. Und wenn du, dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann habe ich gefragt, wie meinst du das? Naja, da passiert das und das. Und die, guck mal, wie das da durchfedert, das geht gar nicht. Und dann habe ich, okay, wir lassen das auf jeden Fall sein. Ja, weil bevor wir irgendwas kaputt machen, dann machen wir lieber nichts. Ne? So. Das heißt, wenn ich jetzt quasi im Breitensportbereich bin, ich bin jetzt vielleicht seit einem Jahr Trainer als Vater oder als Mutter, was kann ich tun, um erstmal da so reinzukommen? Und ab welchem Alter macht das auch Sinn? Also ich habe ja bei uns die G-Jugend, die sind alle 7 Jahre alt. Und ich habe auch die D jetzt, später C-Jugend, die sind jetzt 12, 13, werden 14. Gibt es da einen großen Unterschied? Macht es schon Sinn, bei den ganz Kleinen was zu machen? Oder ab welchem Alter sollten wir das erst irgendwie so fokussieren?
Das macht immer Sinn.
Immer Sinn, okay.
In jedem Altersbereich. Also tatsächlich, als ich die Folge mit Martin gesehen hatte, der hat davon ja auch schon gesprochen, dieses Polysportiv.
Multisportiv.
Multisportiv, ja. So ist das Wort. Und das ist das im Prinzip.
Steppos Lieblingswort.
Ja, also setze ich jetzt in jedem zweiten Satz, egal ob es passt oder nicht. Okay. Muss man immer so einbauen.
Ist ja gut, dass ich das angesprochen habe.
Und alle immer, ah, guck mal, der. Ja, ja.
Also, und das ist ja eigentlich ein anderes Wort für Ausgleichstraining. Also ja, das macht in jeder Altersklasse Sinn, neben dem Fußballtraining nochmal was anderes zu machen. Ob man denn dafür eine Fußballtrainingseinheit nutzt. Aber eigentlich müssen das die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen für sich machen, weil jeder ist da ja individuell anders aufgestellt. Die einen sind so steif von der Hüfte, von der hinteren Kette, die brauchen halt mehr Mobilitätstraining. Und die nächsten, wenn du dem beim Laufen zusiehst, da schlagen die Knie aneinander, weil die so x-beinig sind oder O-beinig, das ist ja mehr meistens sogar auch im Fußballbereich, aber bei den Jüngeren sehe ich trotzdem immer noch mal mehr die X-Beine. So, der braucht mehr Stabilisationstraining. Der eine kann eigentlich noch nicht mal auf einem Bein stehen, der braucht Balancetraining. Der eine, der kann sich noch nicht mal in einer Liegestützposition halten, noch nicht mal einmal hochstützen. Okay, der braucht Rumpfstabilität, weil das sind alles Sachen, die brauche ich für Fußball, die brauche ich fürs Abbremsen, die brauche ich fürs Schießen. Aber woher kommen wohl diese typischen Verletzungen im Fußball? Ob das nur Leistenproblematik, Adduktorenproblem, also Oberschenkelinnenseite ist das, oder die Ischio-Problematik, also viele sagen dazu dann die Hamstrings, dass die da gerne mal was reißen. Die Achillessehne.
Was ist mit dem Schambein?
Mit dem Schambein?
Ja, Mario Barca sagt immer, Schambein hatte ich nicht vom Fußballspielen, aber es ist ja eine Erkrankung oder wie auch immer, eine Entzündung, die zumindest im Profisport sehr häufig mittlerweile vertreten ist. Ich weiß nicht mal, wo das Schambein ist. Ich kann es mir nur vorstellen, aber.
Soll ich jetzt bei dir das Schambein zeigen oder bei mir?
Feel free. Also ihr könnt das auch unter euch ausmachen. Ich gucke zu.
Naja, das ist im Prinzip, das Becken läuft ja unten zusammen. Ja. Das ist genau der unterste Punkt.
Ja, okay.
Und das quasi kann sich auch spürbar, das ist ein Knochenvorsprung. Wenn man im Prinzip an der Unterhose runterfährt, vom Bauchnabel unter, ist das dann der erste knöchernde Vorsprung, den man spürt.
Und das entzündet sich, weil?
Weil der Muskel Ursprünge und Muskelansätze sind. Und hat das aber auch mehr eigentlich mit dem Muskel zu tun als...
Okay. Krass.
Ne? Gibt es Schambeinentzündung? Ja. Selten. Habe ich bisher selten gesehen, muss ich zugeben.
Okay. Was du eben gesagt hast, ist ja genau das, warum wir unter anderem Mann ja dazu geholt haben. Also die Kinder haben alle Defizite. Der Sportunterricht, glaube ich, ist nicht mehr der, wie wir ihn damals bekommen haben. Und der war wahrscheinlich damals auch nicht der Beste, aber er ist ja weit weg von, die kriegen eine Vorwärtsrolle oder was auch immer hin. Und genau das war dann irgendwann der Grund, wo ich gesagt habe, okay, weil die Kinder, so wie du es gesagt hast, wenn wir nicht offizielles Training machen, treffen sie sich auf dem Bolzplatz, wenn sie denn überhaupt was machen. Die meisten versacken ja wahrscheinlich drinnen vor der Konsole. Sie gehen also nicht raus und machen andere Sportarten. Sehr wahrscheinlich. Und das war immer der Grund, warum ich gesagt habe, okay, wenn die das nicht von sich aus machen, dann muss ich die anderen Sportarten zu mir ins Training holen. Also sei es Tanzen, sei es Basketball, sei es Boxen, sei es Volleyball, sei es Handball oder eben auch die Physiotherapie, dass ich als Trainer, der da in der Verantwortung ist, dass sie gesund Sport machen, dass sie alles irgendwie mobilisieren, was sie in ihrem Körper haben. Die Verantwortung habe ich dann irgendwie als Trainer. Und dann muss auch mal eine Fußballtrainingseinheit dafür herhalten, dass wir eben tanzen oder was auch immer.
Die Theorie, also tatsächlich ist das mittlerweile auch sogar wissenschaftlich belegt, dass das ist immer schon mal gut, wenn der Trainer sagt, okay, wir machen das einmal die Woche für die Einheit, machen wir ein Athletiktraining, was auch immer, Thema ist dies und das. Reicht aber nicht immer aus, weil das machst du nicht jede Woche.
Nein, definitiv
theoretisch
nicht.
Müsste das, ob nun ist auch egal, welches Alter, Kindes-, Jugend-, Erwachsenenalter, die müssten das jede Woche, die Wissenschaft sagt, ein- bis zweimal die Woche 20 bis 30 Minuten ein Krafttraining, sage ich jetzt mal, reicht aus. Dann ist man länger auf dem Platz und fällt nicht 10 Spiele aus, weil ich bin ja umgeknickt, kannst du ja vergessen. Und das ist wissenschaftlich. Also wenn man das macht, wöchentlich, also selbst, wir sagen mal, einmal die Woche eine halbe Stunde, macht jedes Kind zu Hause ein Programm, was auch immer. Oder ist vielleicht sogar in einem anderen Verein noch und macht einen anderen Sport. Wie zum Beispiel, einer geht noch Kickboxen. Finde ich übrigens mega Sport für Grundstabilität allgemein. Habe ich auch schon vielen empfohlen als Ausgleichstraining. Geh mal zum Boxen. Mega. War einfach für Oberkörperstabilität ja auch. Und Koordination. Koordination braucht man auch im Fußball. Deswegen diese Schnelligkeit, da trifft sich das ja dann doch wieder. Und auf was wollte ich jetzt hinaus? Roten Faden verloren?
Man muss das.
Ich habe dann damals das
regelmäßig machen.
Okay, einmal genau, im Quartal das, genau, eingebaut, so, ne? Aber das ist natürlich viel, viel zu wenig.
Genau, einmal die Woche brauchen die das. Und dann sagt die Wissenschaft, denn die Verletzungsrate ist 30-70% weniger. Und das ist wahnsinnig viel. Und weil einfach immer noch zu viele Verletzungen sind, wo ich sage, muss gar nicht sein.
Das heißt, theoretisch könnte ich diesen Kindern ein 20-Minuten-Programm an die Hand geben, was sie außerhalb des Trainings machen.
Ja.
Aber wie kriege ich sie motiviert? Außer mit dem nüchternen Fakt, eure Verletzungsrate sinkt um 70%.
Das ist immer das Problem.
Das hört sich für mich als Trainer jetzt an, wo ich sage, geil, ist ja selbstverständlich. Natürlich müssen die loslaufen und die 20 Minuten machen.
Man könnte sie damit motivieren, dass, weiß ja selber, man hat in so einer Gruppe immer seine Problemkinder, also die immer wieder kommen, ich habe da Beschwerden, ich habe das Problem, ich habe das Problem, dass man da sagt, Mensch, du bist jetzt wieder ausgefallen, zieh das doch jetzt mal ein paar Wochen durch, dann wirst du sehen, dann kannst du auch wieder spielen, dann geht es dir besser. Also es gibt natürlich, denke ich, ja genug Beispiele, die bei mir in Behandlung waren, die keine Beschwerden mehr haben, weil man gesagt, wir machen jetzt was ganz anderes. Das finde ich auch mal, wenn ich Kinder in Behandlung habe, kommt zum Beispiel vom Fußball, von euch, und dann wird mir gesagt, Mensch, das ist doch Fußballer, du musst doch was Sportartspezifisches mit dem trainieren in der Physiotherapie. Ich so, nee, das macht er dreimal die Woche. Ich mache mit dem hier was ganz anderes. Ich nehme auch keinen Ball in die Hand. Ja, natürlich weiß ich, von der intrinsischen Motivation, natürlich macht ihm das Spaß mit Ball. Ich so, aber wenn er das fünfmal die Woche in der Hand hat, gebe ich ihm keinen Ball mehr in die Hand. Höchstens in den letzten 5 Minuten als Abschluss, wenn die völlig fertig sind nach meinem Training, dass ich sage, wollen wir noch mal kurz was mit dem Ball machen? Oh ja, okay. ne, dann, dann gehen die mit einem positiven Gefühl raus. Aber ja, das hört sich jetzt doof an, wenn die sagen, okay, die kommen nicht zu mir, um Spaß zu haben.
Ist aber auch so, ganz nüchtern gesagt, ist es auch so.
Es gibt da Fakten. Ich, wie gesagt, ich will die, habe ich ja zum Anfang schon gesagt, ich will die nicht abhängig machen. Ich will meine KGs und MTs nicht für Jahre und jede Woche sehen, sondern
was
ich will
sind KGs was, und MTs?
Also die mit Krankengymnastik, manuelle Therapie kommen. Also die Sportler. Und die will ich niemals abhängig machen. Ich will denen was in die Hand geben. Und ich freue mich viel mehr, die Patienten lange nicht zu sehen. Wenn die sich dann nach langer Zeit mal melden, ach Mann, ja, ich habe da eine Kleinigkeit, sage ich, oh, wir haben uns 2 Jahre nicht gesehen, ist ja geil. Warst du wirklich beschwerdefrei? Ja, mir ging es richtig gut. Ja, mega, okay. Dann schruppen wir da ein Rezept nochmal durch, 6-mal, ich gucke mir das an, ich gebe dir nochmal einen Tipp mit, wir verändern was an deinem Trainingsprogramm. Tschüss. Viel, viel, viel besser.
Das ist ja, glaube ich, das Fehlding, mit dem ich auch damals das erste Mal in Berührung gekommen bin. Rücken tut weh. So, also kriegst du Massage verschrieben. Und natürlich ist das in dem Moment wahrscheinlich schön. So, gut, legst dich mal hin, 20 Minuten kriegst. Aber es hilft dir ja, außer in dem Moment nicht.
Nein.
So, wenn du das, glaube ich, verstehst, und es fällt schwer zu verstehen, weil da steht Massage drauf und sie sagt, bring Sportsachen mit, weil wir machen Sport, damit sich dein Rücken stabilisiert und so weiter. Ich glaube, wenn wir das hinkriegen, das Verständnis bei Kindern auch schon irgendwie zu aktivieren. Und wenn wir uns nur selber 10 Minuten in dem Training dafür Zeit nehmen, um solche Übungen zu machen.
Na, man könnte jetzt in dem Training jede Woche oder ja, jede Woche diese 10 Minuten gucken, dass man was erstellt mit den Kindern. Mensch, wir erstellen jetzt von Woche zu Woche ein Trainingsprogramm. Woche 1, wir machen die Übung, dann wird die Woche drauf wiederholt, weil es geht ja auch natürlich um Ausführung. Ja.
Hast du konkrete Übungen? Weil wir haben natürlich Trainer, die zuhören, die sagen, ey, ich brauche mal so 3-4 Grundübungen, die nicht dieser klassische Ausstellschritt sind und das Knie ranziehen, was wir unter denen immer verstehen.
Kann man so nicht sagen. Also es geht mehr auf jeden Fall um ein vernünftiges Krafttraining. Also wie Kraft, Oberschenkel, besonders Rückseite wird oft vergessen. Es wird oft die Wade vergessen. Tatsächlich unebene Untergründe, deswegen Stabilisationstraining, dass ich muss mein Sprunggelenk stabilisieren bzw. kontrollieren, wie steht die Hüfte. Balancetraining gehört da mit rein. Dann Mobilitätstraining, okay, wie mobilisiere ich mich richtig nach dem Fußball, vor dem Fußball. Da gibt es auch kein richtig falsch und kein typisch richtig. Wann mache ich das? Das wird ja oft auch gefragt, wann dehne ich mich eigentlich? Mhm. Mache ich das vorm Sport, mache ich das nach dem Sport? Da geht es auch immer darum, okay, um was geht's hier eigentlich? Also wie schwer bist du betroffen und was willst du eigentlich können? Und wie sehr bist du denn eingeschränkt? Und deswegen sage ich da eher beim Fußball auch Mobilitätstraining. Da gibt es keine, das sind die richtigen 4 Übungen.
Ich habe zum Beispiel gerade sowas neu eingeführt. Sie hüpfen 2-3 Schritte auf einem Bein, bleiben auf diesem Bein stehen, um dann die Gleichgewicht und aus diesem Stand sprinten sie 10 Meter. Dann stoppen sie ab, hüpfen mit dem anderen Bein nochmal weiter, stoppen da, bleiben und gehen dann wieder in den Sprint. Fand ich gut, weiß aber nicht, ob das hilft.
Ist ein Stabilisationstraining, ist ja sportartspezifisch, ist aber kein Krafttraining. Also Krafttraining ist Kraft. Erstmal mit dem eigenen Körpergewicht und dann kann man auch mal Gewichte mit dazu nehmen. Das ist auch das, was die Kinder bei mir mal kennenlernen. Die kriegen dann auch mal Gewichte in der Hand. Werden die Augen groß und ja, es laufen etliche Schweißperlen herunter, aber weil das die Muskeln einfach nicht können. Oder man macht mal als Beispiel Mobilitätstraining, ich mache dann mit denen auch mal eine halbe Stunde Yoga. Weil heutzutage YouTube ist voll, voller Videos, auch Krafttraining kann man da ja auch eingeben. Und da gibt es mittlerweile viele gute Videos, wo ich auch zu den Kindern und Jugendlichen sage, Mensch, ich schicke dir jetzt mal ein Video und das machst du jetzt bis nächste Woche. Jeden zweiten Tag machst du diese blöden Übungen. Ja, es wird dich nerven und dann sprechen wir uns wieder. Und die merken ja selber, gerade die, die Beschwerden haben, wenn denen die Stimme ganz leise wird, weil ich frage, na, wie geht's dir? Wie war das Training? Ja, ist okay. Ich so, ja, war besser? Hast du Schmerzen? So Skala 1 bis 10 arbeite ich gerne. 10 ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. 0 ist gar nichts. Ja, sonst lag ich ja immer bei einer 8. Ja, wo lagst du jetzt? Dann merkt man schon so, warum drucksen die so rum? Ja, es war vielleicht nur noch eine 5. Ah, es war besser. Ja, mega. Weiter. Und dann gibt es vielleicht nochmal ein anderes Video dazu. Damit arbeite ich mittlerweile sehr gerne, weil denen fällt das natürlich schwer. Ich mache mit denen ein paar Übungen in der Physiotherapieeinheit, das merken die sich nicht. Ne? Auch wenn ich sage, Mensch, wir sprechen das nochmal durch. Ich habe mittlerweile auch angefangen, doch auch Videos und Fotos zu machen von den Übungen. Dann schicke ich das den Eltern, weil die müssen auch mit ins Boot geholt werden, gerade bei kleinen Kindern.
Absolut.
Dass jetzt ein 7-Jähriger nicht sein Handy raus und sagt, Papa, ich muss hier nochmal die 10 Übungen von Manja machen. Okay, macht meine Tochter auch nicht. Es ist jeden Tag, Mausi, hast du? Ja, muss ich noch. Natürlich ist das, die möchte jetzt auch gerade lieber bei dem Wetter zu ihrer Freundin gehen in den Pool. Das ist mir bewusst. Aber sie hat ein Ziel, sie will es können. Also, Mausi, nimm dir die 20 Minuten, dann kannst du immer noch in den Pool gehen.
Das mit den Videos kann ich übrigens bestätigen. Also, das letzte Mal, als ich bei dir war, hast du auch Videos von mir gemacht und dann guckst du dir zu Hause. Also, weil du zum einen, guck mal, das machst du zu Hause und dann siehst du dich da und denkst, ach du Scheiße.
Am besten noch oberkörperfrei und sowas.
Oh, du siehst aus wie so ein Regenwurm, der sich in der Sonne windet. So, das passt gar nicht. Aber es hilft. Es hilft dir in dem Moment, weil du sagst, ach stimmt, das war die Übung. Weil in dem Moment, wo du da in der Praxis bist, machst du alles andere, aber dir nicht merken, was du da gerade machst. So, und ja, stimmt, hilft. Also YouTube durchaus in der heutigen Zeit, wo sie ja eh alle davor hängen, sagen, ja, dann guck dir mal 3 vernünftige Videos an und nimm dir da ein paar Übungen mit raus. Auch jeder Trainer kann sich da sicherlich was rausziehen.
Ja, man kann das ja mit den Kindern zusammenstellen. Man macht dann die Fotos von den entsprechenden Kindern. Du machst jetzt die Übung, du machst die Übung. Ich mach mal Fotos. Und dann druckt man die halt aus, macht ein kleines Mäppchen fertig. Mhm. Und dann schreibt man halt da, das machst du 3 Sätze, A10 Wiederholungen, fängt man erstmal an. Ja, und das ist natürlich auch wichtig im Breitensport, Trainingssteuerung, Belastungssteigerung. Man fängt erstmal so an und dann guckt man nach ein paar Wochen, na, wie sieht's aus? Okay, jetzt kann ein Gewicht dazukommen, nimm mal 2 Wasserflaschen in der Hand, das hat auch jeder zu Hause. Es muss sich ja jetzt nicht jeder da zu Hause irgendwie eindecken mit irgendwelchen Gewichten. Oder man macht dann natürlich mehr Wiederholungen, damit diese Kraftausdauer einfach mehr wird.
Jetzt habe ich als Trainer auch schon gehört, also wenn wir von Mobilität sprechen, dann sehe ich das so, okay, ich will etwas mobil machen. So, nun haben wir gehört, ich weiß gar nicht mehr, von wem war das,
das, weiß ich nicht, weil du sagst ja noch nicht, was du gehört hast.
Das Dehnen muss immer ans Ende vom Training.
Das hat Bobby gesagt.
Das hat Bobby gesagt, okay. Wie siehst du das?
Da gibt es kein richtig und falsch. Es ist immer die Frage, was ist mein Ziel? Wäre ich jetzt in der rhythmischen Sportgymnastik, muss ich mich davor dehnen. Muss ich mich ja warm machen. Ich muss mich doll dehnen, alles vorbereiten, damit ich ja im Training meinen Spagat und meinen Flickflack hinbekomme. Jetzt im Fußball, ja, Warm-up ist schon toll, das ist sehr wichtig.
Wie stelle ich mir jetzt ein Warm-up vor? Also wie gesagt, ich glaube, der Großteil der Leute, die uns jetzt hören, sind Fußballtrainer, Fußballeltern.
Und auch da geht die Meinung total auseinander.
Ja, also,
es gibt Trainingsansätze, wo es heißt, du brauchst überhaupt nichts
machen. Nichts machen, feuerfrei.
Ja. Sondern das sind Kinder, denen kann doch nichts passieren, die sollen gleich Ball am Fuß und ab geht die Post. So,
Bobby hatte da zum Beispiel, genau für dieses Beispiel, hatte Bobby das Beispiel gebracht und gesagt, der Mensch hat ja damals in der Steinzeit in der Höhle, wenn der Tiger kam, so, auch nicht gesagt, halt stopp, genau. Warte mal, ich muss mich jetzt hier erstmal dehnen, bevor ich vor dir weglaufe, sondern der musste ja auch gleich los.
Ja, natürlich. Das ist aber auch, das ist ja das Schöne an dem Gehirn, Schutzmechanismus, natürlich funktioniert das und Adrenalin kommt noch, in dem Moment funktioniert das, ja natürlich. Hm.
Also das ist eine Methode.
Bei uns funktioniert es aber nicht mehr. Also ich gehe mal bei Eltern gegen Kinder. Da sind ja immer die Eltern, die sich verletzen.
Naja, in der Steinzeit ist dann auch meistens, glaube ich, der Jäger dann auch gestorben. Aber
ja, und da ist auch keiner 45 geworden. Also.
Nee, deswegen, da ist auch eine andere Sterblichkeit gewesen. Ja. Also im Endeffekt hat er es auch nicht überlebt.
Okay, also die Variante gibt es. Gleich feuerfrei. Wir sind dir ins Wort gefallen.
Ja, genau. Und dann gibt es halt auch, ich sehe das immer oft bei uns, wenn wir eine andere Mannschaft aus dem Verein, die dann auch auf demselben Platz trainiert, und die machen das wirklich sehr, sehr gut und sehr ausführlich. Also da sehe ich dann immer, dass die wirklich eine halbe Stunde da auf dem Boden rumkriechen und Und die ist, also diese Mobilität und Stabilitätsübung, das machen die halt wirklich sehr, sehr lange und auch sieht sehr, sehr gut aus. Ja, so. Und da gehen ja dann so ein bisschen die Meinungen auseinander. Der eine sagt dann, ja, gut, aber die halbe Stunde fehlt dir jetzt am Ball. Ja, das heißt, die sind dann alle schön mobil, aber treffen das Tor nicht. So. Und der nächste sagt, ja, aber die, deine, die treffen jetzt das Tor, aber dafür verletzen die sich dann halt schneller. Und so hat man halt da eine Meinung, ja. Und du hast ja jetzt die Patienten dann da liegen, ja.
Weniger liegend, aber.
Oder da stehen.
Ja. Bei manchen liegt man nicht.
Da liegt man nicht.
Außer vor Schmerzen danach, dann, weil man einfach am Ende ist.
Und da haben ja manche dann wahrscheinlich auch vorher viel falsch gemacht, dass sie jetzt Dinge korrigieren müssen. Ja, so. Das heißt, wir haben ja einmal die Prävention, das heißt, mach was, damit es nicht zur Korrektur kommen muss. Aber oft fangen wir ja, wenn man ehrlich ist, erst an, was zu tun, wenn der Schmerz da ist, ja, und das sogenannte Kind schon so halb in den Brunnen hängt. So irgendwie.
Und dann noch nur so lange, bis der Schmerz wieder weg ist.
Ja.
Oh, das ist
das Problem, ja.
So. Und dann habe ich ja aber auch immer noch, ich will auch nichts kaputt machen. Ja, also das heißt, das geht auch schon, oder? Ich könnte auch bei so einer Mobilitätsübung, wenn ich das falsch anleite oder dann kann es auch in die andere Richtung gehen.
Ja, natürlich. Ja. Also beim Sport, wenn ich gewisse Übungen verkehrt ausführe, kann das auch ein bisschen schief gehen, dass man sich auf einmal ein bisschen zerrt und sowas. Aber zu deiner Frage, so wann mache ich denn das jetzt nun? Da muss man sich immer dann die Frage stellen, was ist bei dem jeweiligen Spieler vielleicht auch eingeschränkt. Manche brauchen eine Vorbereitung, zum Beispiel gerade, wenn ich mir die Spieler angucke, die wirklich sehr steif sind. Vom Rücken her, von der hinteren Muskelkette her, die würde ich schon vorbereiten lassen, dass die sich mobilisieren, dass die Strukturen warm sind, vorbereitet sind, weil wenn ich denn da einmal voll aufs Tor da schieße und da total aushole, ne, weil man da ja auch mit ordentlich gegenballern will, und der hat sich in der Hüfte null vorbereitet, ist null warm und geht da in eine Überstreckung der Hüfte rein, da ist die Hüfte gar nicht vorbereitet und da kommen dann die Leistenprobleme, die Zerrungen, ne, in der Hüfte, was dann viele sagen, oder dann auch gerne Oberschenkelinnenseite auf der Gegenseite, weil der das gar nicht stabilisieren kann.
Oberschenkelinnenseite?
Adduktoren. Ist,
ja, das sehe ich oft. Also
das ist halt ein wichtiger Hüftstabilisator. Ja. Tja, wenn das nicht trainiert ist und man da voll aufs Tor darauf zimmert.
Okay, wie kriege ich den trainiert, damit ich nächstes Mal, wenn ich voll aufs Tor zimmer, keine Schmerzen in den Adduktoren habe? Also, dass ich es mir auch mal erlauben kann, einfach einen aufs Tor zu latzen, ohne dass ich mich eine halbe Stunde vorher gedehnt habe.
Ja, oder du das mobilisiert habe. Wenn du das im Kalten machst, wirst du es immer wieder
immer. Ein Problem. Auch wenn ich vorher Wochen gut trainiert habe. Also über Wochen habe ich das so vorbereitet, dass ich auch mal aus dem Kalten einen aufs Tor latzen kann. Geht das?
Ja, wenn man das.
Okay, mit welchen Übungen? Glaube, ja. Also, was kann ich machen, damit ich einfach mal.
Muss ich auf einem Bein stehen?
Auf einem Bein stehen?
Keine Ahnung. Muss man aber, Frage. Das sind meistens so dynamische Bewegungen. Also Mobilitätstraining ist auch für mich ja deshalb kein Dehnen, weil Dehnen oft statisch ist. Also ich gehe in eine Bewegung rein und bleib da 30 Sekunden. Das ist meistens Quatsch, weil wir bewegen uns ja, wir sind ja dynamisch. Wir machen ja, wenn wir beim Schießen bleiben, die Hüfte muss sich einmal überstrecken. Ja, das macht es doch dynamisch. Ich ziehe mein Bein nach hinten, hole aus und feuer da voll raus. Das ist eine dynamische Bewegung. Und ich bleibe da hinten ja auch nicht erstmal 30 Sekunden.
Achso, also dieses Klassische, was man macht, an Hacken an Arsch, das kann ich auch.
Ist nochmal ein anderer
Bereich. Das kann ich auch dynamisch machen, indem ich sage, ich ziehe ihn mir hoch, aber dann mache ich einen Kick nach vorne oder was auch immer.
Das ist immer so schwierig, jetzt einfach nur so zu erklären, die Übung. Ich bin, ich bin selber ein sehr visueller Mensch. Ja. Ich mache mit meinen Patienten nur Übungen, die ich auch selber kann, die ich vormachen kann. Ich mache immer mit, beziehungsweise natürlich auf jeden Fall vor, dass ich mache jetzt nicht immer komplett mit, aber musst du mal wieder rumkommen.
Ja, kann ich ja bestätigen. Also,
da gibt es schöne Übungen, was man mit den Kindern, Jugendlichen machen kann. Vieles ist natürlich im Einbeinstand, im Ausfallschritt. Dann hat man da noch ein Gewicht und da und dann muss man sich drehen, dynamisch, in der Fortbewegung. Da gibt es schon wirklich schöne Sachen. was man denn speziell mit denen trainieren kann. Man muss immer abwägen, okay, habe ich das Kind jetzt gerade alleine hier oder habe ich 20 Kinder vor mir stehen? Mhm. Das ist immer dann zu managen gar nicht so einfach, gebe ich selber zu. Es ist für mich ein Unterschied. Ich habe Fußballer XY bei mir in der Praxis, ist ein ganz anderes Training als ich bin bei euch mit 20 Kindern. Muss ich zugeben.
Ist ja bei uns als Fußballer-Trainer genau das Gleiche.
Ausführung oder von der Übungsauswahl auch ganz anders gestalten, weil ich weiß, ich kann 20 Jugendliche nicht alle gleichzeitig korrigieren. Da fällt mir da was durchs Raster.
Aber ihr macht das ja. Ne? Also das heißt, für alle Trainer und Trainerinnen, die jetzt zuhören, wie ist denn der Ablauf gewesen? Also wir haben jetzt schon gehört, du warst erst Patient bei Manja, dann hast du gesagt, ey cool, was mir gut tut, wird auch meiner Mannschaft gut tun. Jetzt habe ich schon gehört, einmal im Quartal macht ihr da was. Du hast dann da die 20 Jungs und Mädchen vor dir. Wie müssen wir uns das vorstellen als Zuhörer? Wie läuft das ab?
Ich stehe nur am Rand und lerne. Ja. Gucke aus der Distanz. Also
ihr seid schon auf dem Fußballplatz.
Wir sind ganz normal
auf dem Fußballplatz. Fangen wir da mal an. Ihr seid auf dem Fußballplatz. So, Manja, du kommst dann dahin. Und was passiert dann?
Ja, wir machen einfach mal außerhalb des Fußballs ein Krafttraining, ein Mobilitätstraining, ein Stabilisationstraining. Ich versuche dann da in die Stunde oder anderthalb Stunden natürlich viel reinzubringen, weil man ja motiviert ist, aber irgendwie muss ich alles mal unterkriegen. Kriegt man eigentlich nie, weil ein Mobilitätstraining müsste ich auch ausgiebiger machen. Das kommt meistens dann auch ein bisschen zu kurz, weil ich mich mehr dann auf Kraft und Stabilisation orientiere. Und so 20 Kinder in dem Alter zu bändigen, ist auch nicht das Einfachste. Also muss man da auch immer Dinge kurz mal einbauen, dass man immer sagt, das hört sich jetzt doof an, lauft mal eine Runde. Und mal kurz für mich auch, gut, so jetzt geht's weiter. Und dann hören ja auch nicht immer alle gleichzeitig zu. Ich habe gerade was erklärt und ich habe es vorgemacht. Und dann machen da einige Kinder etwas, wo ich denke,
wer hat das denn gerade völlig egal, in welchem Alter. Das muss man auch sagen.
Das ist auch unser Alltag.
Das hat, ja, das, und ich führe meistens, auch wenn man ja noch nicht da ist, ein und sage, mir ist das eigentlich völlig Wumpe, ob ihr mitmacht oder nicht. Weil ihr macht es für euch. Also jeder nimmt für sich das mit, was er mitnehmen möchte. Ich möchte nur eigentlich, dass sie die Runde nicht stören. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass alle da ganz fokussiert da drin sind. Aber das Verständnis haben sie manchmal gar nicht. Also ich würde sagen, so die Hälfte der Truppe ist gut dabei ungefähr. Ja. Die da auch wirklich, die da drin aufgeht und sich darauf einlässt und fokussiert ist und sicherlich auch ein paar Sachen für spätere Einheiten immer mitnimmt, wenn die sich selber mobilisieren. Aber bestimmt auch ein Drittel oder die Hälfte, andere Hälfte fragt sich, warum machen wir das überhaupt? Wir sind doch in der Fußballmannschaft. Und das, egal, ob wir das jetzt schon seit 3, 4, 5, 6 Jahren machen oder nicht, wenn du das Verständnis dafür nicht hast, dann
hast du immer dabei.
Aber man merkt halt schnell in der Ausführung, dass einige, da denke ich so, was machst du denn da? Also die kommen da gar nicht hin, was ich dann für eine Übung möchte.
Genau, und dann haben die auch keinen Bock in dem Moment. Wenn sie merken, ich kann das nicht, dann...
Oder ich kann das Pensum nicht halten, weil die dann sehen, oder andere ist schneller, besser, der kriegt das durchgehalten. Dann hat der daneben steht natürlich auch, ist ein bisschen demotivierter. Das ist halt bei 20 Kindern dann so eine Sache. Also da muss ich mache auch gerne Gruppentraining, aber wenn ich gerade so gewisse, ich nenne es Problemkinder, also mit körperlichen Beschwerden, habe ich denn doch immer wieder gerne im Einzeltraining, weil ich dann weiß, jetzt bringt dir das was.
Mhm.
Bei einigen bringt so ein Gruppentraining gar nichts, wenn die das gar nicht standhalten können. Und wie gesagt, die gehen unter, weil ich die nicht korrigiert kriege, die machen viel zu viel falsch, dann bringt denen das ja eigentlich auch nichts. Und tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie nach der letzten Einheit, wo ich da war,
sie waren tot, sie haben ja lange keine Einheit mehr bekommen.
Genau,
ich war lange nicht da. Aus diversen Gründen, aber sie waren tot danach. Also sie waren wirklich tot danach, aber positiv. Also es gab ja auch neue Spieler mittlerweile, die das noch gar nicht kannten, die einfach nur sagen, wie bekloppt ist denn Manja, aber positiv. Also wo sie wirklich gesagt haben, ich merke, da passiert was. Und wir tauschen uns dann eigentlich auch immer, du pass auf, da ist Spieler A, B, da müssten wir vielleicht mal individueller reingehen oder was auch immer. Und dann gibt es von mir die Empfehlung, geh mal zu dem Hausarzt, lass dir mal was verschreiben, damit da 6 oder 12 Einheiten bei Manja gemacht werden können.
Aber ich sehe halt auch ganz genau, weil einige ich natürlich auch schon denn kennengelernt habe als Einzeltherapie, wie fokussiert die sind. Und die kennen ja dann auch schon natürlich ein paar Übungen, weil man das schon mit denen durchgespielt hat, die keinen Mucks mehr sagen in der Gruppentherapie, die ich dann immer nur angucke und die dann immer nur so nicken. Kenne ich die Übung, ich weiß. Und so, und das ist halt schön. Mhm. Dann denke ich so, alles klar, du hast es verstanden, weil der schon bei mir alleine war. Mit denen konnte ich ja dann auch mal ganz anders sprechen und fragen, was willst du eigentlich? Willst du Fußball spielen? Oder willst du eigentlich nur verletzt auf der Bank sitzen? Weil meistens ist es ja, warum waren die bei mir? Weil die verletzt waren, weil die Einschränkungen hatten und dadurch nicht spielen konnten. Und dann sind die natürlich umso froher, wenn dann gesagt wird, ey, du bist wieder fit, du bist leistungsfähig, sieht geil aus, ab geht's,
kannst die nächsten Spiele spielen. War es in der Tat gar nicht immer eine Verletzung, sondern eher das, was du sagst, so, ich habe Probleme nach dem Sport, mir tut die Achillessehne, die Ferse, was auch immer weh, und das ist dann meistens der Punkt, warum sie dann irgendwie zum Manja gegangen sind und dann auch deutlich besser rauskamen aus der Therapie. Ich habe eine Frage bei der Mobilisierung. Dieser Mythos, ich darf nicht schwingen oder also nicht, mir fehlt gerade das Wort, die ganze Zeit hatte ich es im Kopf. Also wenn ich zum Beispiel diesen Ausfallschritt mache, wo ich die hintere Oberschenkelmuskulatur dehne, dann wippen manche so immer, wippen damit das so richtig. Nee, ich meine, eigentlich gibt es noch ein anderes Wort. Das
hat schwingen, war, glaube ich.
Schwingen, nee, ich meine noch. Das habe ich irgendwann mal gelernt, geht gar nicht. Also, wenn du da so stehst und das so richtig immer.
Aber so gehen wir ja auch nicht. Wir gehen ja auch nicht schwingend.
Ja, also
wir sind ja horizontale Gänger, sollten wir sein, und nicht vertikale.
Ja, ja. Die Frage ist nur, was macht das mit dem Muskel in dem Moment, wenn ich ihn. Also weil jetzt, ich bin jetzt verwirrt, weil du sagtest, nee, pass auf, dieses statische sich dehnen ist eigentlich beim Fußball vielleicht gar nicht das Perfekte. Also würde ich sagen, ja, dann ist doch dieses Schwingen aber schon mal besser.
Nein. Scheiße. Dynamisch ist nochmal ein anderer Punkt. Ja, wenn man da jetzt medizinisch sprechen will, sprechen wir von konzentrischer und exzentrischer Muskelarbeit. Das geht jetzt aber, glaube ich, zu weit hier. Mhm. Wir wollen da mit Mobilität mehr die exzentrische Arbeit halt haben von den Muskeln. Und deswegen ist dynamisches Dehnen da ganz wichtig. Aber ich denke, das würde jetzt zu tief gehen, um das zu erklären.
Aber das kann man ja googeln oder YouTube. Das kann man googeln. Dynamisches Dehnen.
Ja.
Oder dynamisches Mobilisieren.
Ja. Absolut. Du hast vorhin gesagt, du kannst dann auch sehen, wenn jetzt jemand Liegestütze macht zum Beispiel, hat der, was hattest du, Probleme mit dem
Rumpfstabilität.
Mhm. Genau. Das heißt, ich könnte quasi mal hingehen und jemanden wie dich holen, ja, und dann macht man mal so eine 1,5-Stunden-Einheit, wo dann hinterher schon eingeschätzt werden kann, ey, schau mal, die zwei Spieler, die könnten da Probleme haben, die zwei Spieler könnten da Probleme haben, weil, wenn ich zum Beispiel, und ich beobachte das oft, wenn die dann so Liegestütze machen müssen, Strafliegestütze, dann hast du alles dabei, von dem, der auf dem Boden einfach nur durchhängt, dann, oder der so diese berühmte Brücke macht, aber da auch nicht so richtig rauskommt. Und das sind ja dann alle schon irgendwie so Anzeichen, da muss man mal hinschauen.
So haben wir ja auch damals angefangen. Genau. Also ich bin tatsächlich im Bereich der Bewegungsanalyse, habe ich mich ausbilden lassen, habe auch in dem Bereich 2 Jahre gearbeitet, und das hat mir halt unwahrscheinlich bei den Sportlern, aber auch bei vielen anderen Patienten natürlich weitergeholfen, dass ich immer gerne mit den Kindern, Jugendlichen, ich mache eine Bewegungsanalyse. Im Prinzip gucke ich mir den Gangbild an, wie laufen sie, und daraus kann ich schon ganz viel schließen und sagen, anhand zu zum Beispiel, das haben tatsächlich viele Sportler, wenn die gehen, mal als ein einfaches Beispiel, die gehen so, dass du machst einen Schritt nach vorne und deine Ferse muss ja zu einem bestimmten Zeitpunkt abheben.
Mhm.
Und oft, auch bei Fußballern, sehe ich, die hebt viel zu früh ab und dadurch entsteht bei den Kindern so ein wippender Gang. Die gehen so wippend.
Mhm.
Also so ein Vertikal. Ist völlig unergonomisch übrigens. Und ist richtig blöd für unsere Wade und Achillessehne, weil die ist nur am Powern. Die ist die ganze Zeit ja nur auf Achse, weil der im Prinzip wie so ein Vorfußgänger ist.
Mhm.
Ist jetzt so als einfachstes vorstellbares Beispiel, denke ich. Und daran sehe ich schon so, okay, Wade ist nur am Powern, könnte irgendwann eine Achillessehnenverletzung sein, eine Entzündung oder Plantarfaszie, also Plantar, die Fuß, das, ne, vom Fuß her. Oder der hat total Probleme wahrscheinlich in der Hüfte, weil da, wo der vielleicht Schmerzen hat, dann sagt er mir vielleicht sogar, oh, ich habe ja übrigens nach dem Training immer Fersenschmerzen. Dann gucke ich mir das an, dann sehe ich das meistens, wenn, also zum, als Beispiel. Und dann gucke ich mir aber die Hüfte an, dann ist die Ursache meistens sogar in der Hüfte, und aber nicht an der Wade oder sonst wo, weil die Ursache liegt auch meistens dann woanders. Weil bringt mir jetzt nichts, da die Wade zu dehnen oder sonstiges, sondern ich sollte vielleicht erstmal die Hüfte bearbeiten, weil die so steif ist, dass der halt in diesen Schritt nicht reinkommt, weil die Hüfte das überhaupt nicht kann. Weil wir brauchen da ein bestimmtes Maß an Streckung in der Hüfte, wenn wir gehen, wenn der Körper das nicht kann. Und das ist ja auch wieder das Schöne an unserem Körper, der kriegt das trotzdem hin, der macht das nur irgendwie anders, der kompensiert das so toll. Und das kriegt der Körper auch meistens lange ohne Beschwerden hin. Das ist ja auch das. Verletzungen oder Beschwerden entstehen langsam. Das Kind kann Jahre so gut gehen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo es sagt, oh, irgendwie stimmt da was nicht. Ja, dann ist er aber schon 5 Jahre so gegangen. Und dann fang erst mal an. Und da aus diesem Muster, Bewegungsmuster rauskommen, das ist ja so etabliert im Gehirn. Und dann müssen wir quasi umprogrammieren. Also unser Gehirn ist tatsächlich plastisch, das funktioniert, dass man umprogrammieren kann. Man muss nur wissen, wie und mit welchen Übungen und wie kriege ich ihn da hin. Und das ist eigentlich das Schöne an der Arbeit. Man weiß, wir müssen jetzt nur dein Gehirn ein bisschen austricksen, damit wir dich da wieder hinbringen, wo du eigentlich hin sollst.
Da ist ja wieder diese Brücke gebaut, ja, von Physio zu Psychotherapie. Ja, weil da läuft das ja ähnlich. Ja. Also ich kann ja auch traumatisch schlechte Erfahrungen nehmen und dann das Ganze drehen und es für mich nutzbar machen. Zum Beispiel. Ne? So, auch im Coaching gibt es ja so viele Ansätze, wo ich einfach mein Gehirn umprogrammieren kann und es von negativ auf positiv trimme. Und ähnlich ist es halt auch im Bewegungsapparat im Körper. Ich kann dort dafür sorgen, dass halt schlechte Haltung oder auch schlechter Gang, was auch immer da gerade vorliegt, sich dann verändert.
So war übrigens, was Manni eben gesagt hat, um auf deine Frage, die allererste Einheit. Ja, ich weiß gar nicht, ob du da Sport gemacht hast, aber es gab auf jeden Fall ein paar Übungen und Manja hat nur Bestandsaufnahmen gemacht. So, was für eine Trümmertruppe hast du da eigentlich?
Ich habe mir, glaube ich, immer nach und nach ein Kind rausgezogen. Genau,
und dann
immer
so ein paar Sachen gemacht, gesprochen.
Kurz
und
einmal geguckt oder wichtig war ja auch, hast du Beschwerden oder nicht? Ne? Also selbst wenn ein Kind sagt, ey, mir tut nichts, wieso, alles gut. Und ich sehe aber im Gangbild, hui. Da ist aber ganz schön was im Argen. Ja, es ist erstmal schön, dass du keine Beschwerden hast, aber wir müssen jetzt anfangen, weil sonst hast du demnächst Beschwerden.
Und dann gab es die Liste zu jedem Spieler, 1 bis 12 Stichpunkte. Und dann gab es das an die jeweiligen Eltern, ne? Nicht über die Gruppe, sondern immer für jedes Elternteil. Und da haben sich viele Eltern auch auf den Hosenboden gesetzt und gesagt, Halleluja, ich dachte, der ist fit. Mhm. So, oh, der sagt jetzt, er hat Schmerzen, das ist mir neu. Oder ey, der hat keine Schmerzen, aber der geht wie ein Krüppel.
Das habe ich übrigens nicht so geschrieben.
hab ich mir fast gedacht. Ja.
Also, ne, Thema Coaching, das muss man nicht so ausdrücken.
Ja, absolut.
Obwohl, ich bin auch ein sehr direkter Mensch und mir rutscht auch häufig in der Therapie mal raus, das sieht gerade richtig scheiße aus, was du da machst. Aber,
das habe ich oft gehört.
Also, ja, du hast es ja auch verdient.
Ja,
ja.
Klar. Aber du bist kein Kind mit dir.
Mit mir darf du man dann so reden, habe ich keine Gefühle. Oder
du hast mit mir auch so geredet.
Das stimmt. Man muss dann auch beleidigen. Also wenn man Übungen macht, die wehtun, und die, dann muss man auch beleidigen, finde ich.
Absolut. Okay.
Völlig im Rahmen, wenn man sich darauf freut.
Ich sage immer, wenn sich die Übung richtig scheiße anfühlt, dann ist es wahrscheinlich genau die, die richtig ist. Weil man ist nicht zur Physiotherapie, um Übungen zu machen, die Spaß machen.
Oder zu massieren.
Wir machen das, was einem ja schwerfällt. Und das sind die blöden Übungen.
Ich hab keine Ahnung. Ne? Ich habe für das Trainingslager, was wir jetzt in den Sommerferien machen, habe ich von einem Bekannten das Angebot bekommen, ey, ich könnte mal eine Psychomotorik-Einheit bei euch machen. Mhm. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gesagt, ist das gut für Ja, ist geil. Sag ich nur, dann komm, mach mal. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Was erwartet uns?
Kann ich jetzt so
Als ich mir das selbst habe versucht zu erklären, war das, was du eben gesagt hast. Wie sage ich denn meinem Kopf, dass ich gewisse Abläufe besser hinkriege?
Ja, vielleicht auch so ein bisschen Motivationssachen. Ja. So, Mensch.
Kann sein. Ja.
Wir sind gespannt.
Ich habe noch eine Frage, weil ich nicht weiß, ob ich das den Kindern immer gut... Wie sprinte ich denn sauber? Also ich habe manchmal welche, die sprinten gefühlt auf den Hacken. Ich habe welche, die sprinten mit dem Vollfuß. Und es gibt welche, die vorne auf der... Wie heißt das vorne? Auf dem Vorfuß. Auf dem Vorfuß. Ist das nicht der Ballen auch?
Ja, Vorfuß sagt
auf
man.
Auf dem Vorfuß sprinten.
Wäre schön, wenn die Zehen ja mitbenutzt werden.
Ja. Ich bin so an meiner laienhaften Meinung, dass das wahrscheinlich auf dem Vorfuß das Beste ist, weil ich mich nicht abbremse, weil es dynamisch ist und es sieht halt auch einfach am besten aus.
Nee? Vorfuß, ja. Weil du gehst da in eine extreme Oberkörpervorlage und musst dich ja so richtig kräftig rausdrücken, das muss auf dem Vorfuß passieren.
Sprich, aufkommen, abdrücken und ich mache den Rest des Fußes gar nicht. Es ist alles nur vorne auf dem Vorfuß. Okay.
Habe ich auch so mal gelesen.
Ja. Ja, das erzähle ich denen seit 8 Jahren und die gucken mich immer an wie ein Otto. So, was will der von uns? So,
ja, lass die einfach mal sprinten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwer auf der
Hacke sprintet. Doch, nee, auf der Hacke nicht, aber es gibt viele, die so auf dem gesamten Fuß landen, wo du sagst, Alter, du bremst 10 km/h einfach runter, weil du läufst.
Aber das ist dann wieder wahrscheinlich Stabilität und Kontrolle vom Sprunggelenk. Haben die nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Sprunggelenkskontrolle. Das also, da ist,
hast du auch Schiss. Also aber ganz blöd, wenn du die ganze Zeit den so belastest, dann hast du Schiss, also dass du...
Schöne Aufrichtung vom Fuß theoretisch haben, schöne Kontrolle, gute Wadenmuskulatur. Wenn die nicht da ist, dann kann der das gar nicht, weil er sich das ja gar nicht spürt. Einfach die Rückmeldung, das Feedback ist ja gar nicht da vom Fuß.
Okay, habe ich denen keinen Mist erzählt. Bin ich schon mal zufrieden.
Lass uns doch mal darauf zurückkommen. Mit 15 hast du angefangen zu tanzen oder zu turnen?
Schon früher.
Ja.
Aber ich bin quasi, also im Karnevalsbereich war ich halt unterwegs und ich bin aber erst mit 15 Tanzmariechen geworden, weil davor gab es immer eine, die war auch super. Ich habe immer auf diesen Platz gehofft.
Also Tanzmariechen ist eine Rolle im Karnevalstanz.
Ja.
Okay.
Boah, du bist schon, du weißt sofort, ne? Wie das aussieht.
Du Robert Holz, du machst mich fertig.
Du kommst ja vom Dorf, da ist das ja normal.
Das stimmt. Ja.
Das ist der Highlight des Jahres.
Ja, das stimmt.
Ja. Das ist Solotänzerin.
Ja.
Und ist also mit Hut, mit Federn, mit so einem ausgestellten Rock. Man sollte sehr beweglich sein. Wie gesagt, ich habe diese Rolle leider erst mit 15 bekommen. Und habe halt da mit dieser Beweglichkeitssache nie vorher angefangen, weil ich es ja nicht gebraucht habe, weil ich als Kind, na, ich brauche es ja nicht für meine Showtänze, hier wird kein Spagat gefordert und habe ich es nie trainiert. So, und dann wurde ich mit 15 gefragt, Mensch, Manja, Tanzmariechen XY hört auf, willst du den Platz haben? Ja, sofort. Und ich habe dann gedacht, jetzt erst mit Spagattraining anfangen, ja super. Und dann, ja.
Und wie lange hast du es, oder machst du es immer noch?
Nein.
Nein.
Man ist irgendwann noch zu alt für ein Tanzmariechen, oder? Dann ist man doch eine Tanzmarie, wenn überhaupt. Ach, Entschuldigung, ich habe...
Dazu sage ich jetzt
nichts. Es ist zu warm.
Aber ich habe
also ich hätte gedacht, du machst das immer noch.
Nein. Ich bin ja dann auch irgendwann Mutter geworden. Ja. Und das war dann damals für mich ein guter Grund zu sagen, ach, jetzt reicht's. Ich wollte einmal zur Ruhe kommen und mich... ich habe mir andere Prioritäten dann gesetzt. Ich habe das fast 10 Jahre gemacht.
10 Jahre, okay.
10 Jahre, mit Mitte 20 habe ich dann gesagt, nee, als ich dann schwanger wurde, musste ich ja Pause einlegen. Und dann wollte ich aber auch nicht wieder zurück.
Und wie war da der Trainingsaufwand in so einem Karnevalstanzverein sozusagen?
Eigentlich, ich habe viel trainiert. Also nachher in dem Alter, nachher mit 15, 16, gerade mit Tanzmariechen, ich habe jeden Tag was gemacht.
Jeden Tag?
Okay, weil krass. Ich fand die Tänze so anspruchsvoll von den Schritten, was die Trainerin verlangt hat und ich wollte ja auch nicht abkacken beim Trainingstag, wenn sie gesagt hat, so, hat es eine Woche Zeit zum Trainieren, ich mache mal Musik an, mach einfach mal, wollte ich ja nicht.
Okay, aber das ist ja dann schon, also wenn du jeden Tag trainiert hast, ist es ja schon breitsportmäßig gesehen sehr professionell, ja, also es ist, nimmt ja schon auch viel Raum ein, gerade als junge Frau auch.
Ja. Aber das ist so der eigene Anspruch, deswegen, die Motivation ist ja nie das Problem. Der Ehrgeiz ist ja das Problem. Und der war sehr hoch, weil ich wusste ja auch auf der Bühne, da steht keiner rechts, links neben mir, wo ich mal gucken kann. Mhm. Ich muss alleine performen, dann soll das noch gut aussehen. Ich soll dabei lächeln, es soll leicht aussehen und alle sollen sich freuen.
Also jetzt wird die ganze Woche trainiert und dann hat man jede, also ich kenne mich ja gar nicht aus mit Karneval. Hat man dann jede Woche so einen Auftritt oder nur zu Karnevalszeit?
Nur zu Karnevalszeit. Oder mal so zwischendrin, weil so ein Dorffest war, wo man mal gefragt hat.
Die Karnevalzeit, das ist im Februar, ne?
Ne, es gibt und im November? Wenn es losgeht.
Aber das ist doch kein Karneval, ne?
Na, 11.11. ist ja der...
Eröffnung.
Nee, achso, es gibt da Karneval und Fasching.
Das ist gleich
Karneval,
nur...
Karneval, wir sagen dazu Karneval.
In Fasching
ist es was anderes.
Ja, nee, eigentlich ist es nur ein anderes Wording, würde ich sagen. Die
Karneval.
Einen, ich sag mal, Düsseldorf sagt Fasching und die anderen sagen Karneval.
Okay, aber das oder findet so schon im November und im Februar
statt. 11.11. und dann irgendwann im Februar.
Im Februar, ne? März, je nachdem, ja, wie Rosenmontag fällt. Ne?
Okay, gut, das heißt... Also an alle Fußballspieler, die zuhören, ihr trainiert zweimal die Woche, damit ihr jedes Wochenende zeigen könnt, was ihr könnt. Und es gibt auch junge Frauen, ja, die trainieren jeden Tag, damit sie im November und im Februar zeigen können, was sie können. Also und
ja. Und der Tanz ging so 1,5 Minuten, maximal 2 Minuten. Dafür hat man das ganze Jahr trainiert.
1,5 bis maximal 2 Minuten.
Hast du jetzt gedacht, so ein 90-Minuten Varieté-Stück hat sie dann aufgeführt, oder?
Nee, das stimmt schon, weil meine Tochter tanzt ja auch und da habe ich mich auch gewundert. Ja, also da kommen ja dann alle Eltern hin und eine große Halle und tausende Leute da drinnen und dann hat die Gruppe dann ihren Auftritt und das geht dann 1,5 Minuten oder so und dann ist das vorbei. Ja. Mensch, ey, dafür rennst du jede Woche dahin. Und ich
zahl's auch noch ein Schweinegeld.
Und machst und tust und zu Hause und hier mit Video aufnehmen und hast du nicht gesehen?
Ja, das kenne ich auch noch. Ich habe mich gefilmt, wie sehen meine Hände aus, meine Finger, da gab es halt Vorschriften. Ne? Also wenn ich so getanzt habe, hier mit so offenen Fingern, das ging gar nicht. Hier, so hat die Hand zu sein. Daumen reingelegt.
Krass.
Hier. Und wie sieht mein Bein aus? Ist das Bein gestreckt, der Fuß gestreckt? Wie ist die Mimik?
Mimik ist ein ganz großes Ding, ne? Also meine Kleine tanzt ja auch so. Das ist was, wenn die sich konzentrieren, dann kannst du nicht noch grinsen nebenbei, weil ich muss ja gucken, was macht mein Körper so. Und dann soll ich nur lachen dabei? Das ist echt schwierig.
Ja, deswegen musste der Körper so gut konditioniert sein, dass das so doll, dass man eigentlich den Tanz im Schlaf konnte, weil dann konnte man sich hier drauf konzentrieren und vielleicht noch dabei Spaß haben.
Da sind wir raus, Robert. Da sind wir raus.
Ja, dann sind wir beim Thema, der Weg ist das Ziel. Ja, weil wenn wir nur vom Ziel ausgehen, dann macht es ja gar keinen Sinn, irgendwie dort so intensiv Sport zu betreiben. Aber ich glaube, dass dieser Weg dahin und dieses täglich was tun und machen und sich ausprobieren, dass das die eigentliche Erfahrung ist. Und der Auftritt, ja, das ist dann halt der Long Win aus dieser ganzen Sache heraus. Aber wirklich krass. Also Respekt und Anerkennung für so eine Sportart auch, oder für, ja, weil das ist ja Wahnsinn. Also ich könnte das nicht. Ich könnte nicht ein Jahr für etwas arbeiten, wo ich dann 1,5 Minuten irgendwie ein bisschen Ruhm und Anerkennung bekomme.
Du könntest auch kein Tanzmariechen sein.
Das nein.
Wir auch mal.
Ein Tanzsack.
Aber es gibt doch einen männlichen dazu, oder?
Ja, es gibt da Paartanz.
Ja, okay.
Könnte man, ja.
Ja,
krass. Ich hasse Tanzen.
Wahnsinn. Ja?
Ja, überhaupt nicht mein Ding. Aber ich habe auch eine viel zu steife Hüfte für sowas.
Ach, ich glaube, du wärst auch ein guter Tänzer geworden.
Na, frag mal meine Frau nach dem Hochzeitstanz, wie das aussah.
Habt ihr das geübt vorher?
Ja, ja. In der Tat hatten wir so
in der 4, 5.
Ja, ja. Wir haben aber so ein, also wir wollten nicht so klassisch,
ja,
sondern haben da in so eine
Choreografie
getanzt und so.
Gesagt, das, was die da auf YouTube können, können wir auch.
Ja, so nur in schlecht.
Meine Frau und ich sind bei der Tanzschule rausgeflogen.
Weil ihr so schlecht wart?
Nee, weil wir so undiszipliniert waren.
Ja, okay. Kam
immer zu spät, das konnte der Tanzlehrer nicht ab. Dann hat er uns echt rausgeschmissen. Haben wir selber zu Hause weitergegeben. Mit Videos dann halt. Ne?
Katja hatte noch Hoffnung. Was deine Hüfte betrifft.
Meine Hüfte, da gibt es keine Hoffnung. Ich frage mich, ob ich eine habe, so manchmal so steif, wie ich bin. Naja.
Gut, also zusammenfassend können wir sagen, nach fast 90 Minuten, es lohnt sich immer, ja, also so, wie du gesagt hast, auch wie es bei dir im Sport war, du hast halt jeden Tag etwas getan für dann 1,5 Minuten Ruhm und Anerkennung, ja,
ja.
Und diese 1,5 Minuten, wenn wir das jetzt mal wieder auf unseren Sport übertragen, ist dann halt verletzungsfrei zu bleiben, also du tust jeden Tag etwas, jeden Tag ein bisschen, um dann halt eben in den 1,5 Minuten, wo sich vielleicht dein Mitspieler verletzt, weil er nichts getan hat, ja, vielleicht in den letzten Minuten passiert das ja oft, ja, wenn der...
Weil dann schon das ganze System ermüdet ist.
Ermüdet ist, genau, überpaced ist. Und dir passiert das dann halt eben nicht. Oder die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass es dir passiert. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu.
Genau, der Körper ist einfach belastbar. Ja, wenn ich ihn belastbar trainiere, hält er das auch, diese Belastung auch länger stand.
Und das macht ja dann auch was mit deinem Selbstbewusstsein, weil oft erleben wir es ja in Spielen, dass so in den letzten Minuten auch, ja, da treten Verletzungen auf, aber da gibt es auch oft den Lucky Punch irgendwie, wo das Spiel entschieden wird, wo das Spiel vielleicht nochmal gedreht wird, wo die Mannschaft das Spiel jetzt zieht, die halt eben nochmal mehr Energie, mehr Selbstvertrauen auf den Platz bringt. Und ich glaube, wenn wir hingehen oder und da schlagen wir die Brücke zu, wie motiviere ich dann die Kinder dazu und sage, hey, diese Mannschaften, die da nochmal alles rausholen können in den letzten Minuten, nicht so wie unsere Nationalmannschaft gestern, so, das sind die, da wo viele Spieler dabei sind, die dann auch nochmal selbst was tun, selbst das Heft in die Hand nehmen und auch schauen, okay, wo sind die Defizite und dann halt eben auch zur Physiotherapie gehen und sagen, okay, ich kriege hier keinen sauberen Liegestütz hin, lass mal gucken, dass ich das in Zukunft hinkriege, um da stabil zu sein. Ne?
Die beste Motivation ist es dann, den Erfolg zu merken, also oder zu spüren. Also wenn du wirklich merkst, oh, wir sind fitter als alle anderen und wir machen in der 70. den Lucky Punch oder meine Liegestütze, ich kann auf einmal 5. So, das sind, glaube ich, die besten Motivationen dafür, ja. Aber dafür musst du anfangen.
Dafür musst du anfangen, ja. Manja, wenn wir jetzt nochmal zurückreisen zu der Situation, du bist 15 Jahre alt, diese Trainingseinheit steht bevor, ja. Was würdest du dir, wenn du jetzt mit dem Wissen von heute zurückgehen könntest, was würdest du dir raten? Was?
Ich hätte, habe ich schon oft drüber nachgedacht, ich hätte mir gewünscht damals, dass der Karnevalsverein mir schon als Kind sagt, Mensch, dich haben wir im Auge, als nächstes Tanzmariechen, wir können dich eigentlich schon heranziehen. So wird es ja heutzutage in den Vereinen gemacht. Da gibt es ein großes, es gibt ein mittleres, es gibt ein kleines Tanzmariechen. Wir erziehen dich schon mal, fang mal bitte schon mal an. Hier Spagattraining, du bist jetzt 7 Jahre alt, geht los. Trainier mal bitte mit Mutti und Fadi oder wir treffen uns schon mal einmal die Woche, wir fangen schon mal an. Und dann wäre das alles kein Problem gewesen, wäre ich vorbereitet gewesen. Es war halt, aber die wussten es aus meinem Verein auch nicht besser. Also man muss sich eigentlich als Trainer was.
Aber du wolltest schon immer Tanzmariechen sein?
Ja,
okay.
Deswegen bin ich in den Verein gegangen.
Okay, dann gehen wir noch ein Stück weiter zurück. Was würdest du dir denn der 7-jährigen Mann ja raten?
Ja, dadurch, dass ich da zu sehr Kind war, hätte das von außen kommen müssen, dass die eigentlich sagen, so Mann, ja, los, wir legen schon los, dass die mich früher da reingezogen hätten. Weil ich glaube, das kann ich mir nicht raten, weil das hätte ich nicht gemacht, dass ich selber erkenne, ich fange einfach schon mal an mit Spagattraining im Leben nicht.
Aber wäre deine Motivation, Tanzmariechen, immer noch so groß gewesen, wenn du gewusst hättest, was für Schmerzen, Traumata du auf dich nehmen musst?
Hätte ich ja nicht gehabt. Hätte ich
wenn du vorzeitig
im Kindesalter angefangen mit Spagattraining, hätte ich diese Schmerzen die Jahre später nicht haben müssen.
Mhm.
Und ich bin trotzdem jede Woche gerne zum Training gefahren, weil ich habe die Fortschritte gesehen. Ich hatte ja trotzdem Fortschritte. Also muss ich immer noch betonen, dass mich das jetzt nie, ich würde es glaube ich wieder machen, weil es ist so. Und es hatte jetzt, muss ich auch zugeben, für die Langfristigkeit, ich habe jetzt keine langfristigen Beschwerden davon getragen, überhaupt nicht. Jetzt weiß ich natürlich jetzt mit meinem Wissen, ich mache viel unterschiedliches Training tatsächlich. Ich gehe gerne laufen, ich gehe gerne ins Fitnessstudio, ich mache gerne Yoga. Dafür, ich bin körperlich fit, ich habe keine Verletzungen, ich kann viel mitmachen, ohne Angst zu haben, oh Gott, ich werde mich gleich verletzen. Ne? Also würde ich jetzt, spontan sagen, ach, ich spiele einfach jetzt mal eine Runde Fußball mit. Ich glaube nicht, dass ich mich da verletze.
Hat sie in der Tat auch schon gemacht, aber da hat sie nicht gegen Janni gespielt, dann wäre sie mit einer Verletzung rausgegangen, aber nicht.
Aber da habe ich, das war auch in der Halle, da habe ich ein Tor gemacht.
Das stimmt.
Möchte ich nochmal betonen, ich habe ein Tor gemacht.
Na gut, das Eis kriegt die Mannschaft immer noch.
Die Jungs hatten, glaube ich, auch einfach Angst, mich anzuspielen.
Okay.
Hatte ich so das Gefühl. Ich bin ganz viel gelaufen.
Das stimmt, ja.
Weil das ging.
Ja.
Aber die haben mich nicht viel angespielt. Ich glaube, vielleicht auch aus Angst und auch, die kriegt das nicht hin. Die stolpert nur darüber.
Wir lassen das mal so stehen.
Ja. Wir lassen das
mal also auch so stehen. Ich hatte ja mein Bild, als du gelaufen bist mit dem Ball und Wir lassen das so stehen.
Also wir nehmen mal mit, wenn du tanzt, im Tanzverein, im Karnevalsverein, tanze immer wie das Tanzmariechen.
Ja.
Ja, also
bereite egal, dich vor, du musst zu jeder Zeit in deinem Leben ein Tanzmariechen sein können.
Genau.
Und Spagat können.
Und es ist auch nie zu spät, das Tanzmariechen zu werden.
Wahrscheinlich
je
nicht.
Je nachdem, was man als Ziel hat. Wenn man als Ziel hat, nein, für mich musste das Tanzmariechen oder ich als Tanzmariechen ein Spagat können. Das ist heutzutage auch nicht mehr so. Ja, machen das halt, wenn die das nicht können, dann machen die das halt auch nicht. Aber fand ich, nee, das geht nicht. Und die Vorgängerin konnte das ja auch alles. Habe ich gedacht, muss ich ja auch. Deswegen, Ehrgeiz. Der ist da.
Das ist unsere sehr ehrgeizige Generation auf jeden Fall. Mal gucken, was da später so passiert. Fußball, ja. Das
Aber du ziehst da immer wieder hin, in diese Karnevalsrichtung.
Ja, weil es ist ja vom, es ist tatsächlich von dem Outcome, der dann rauskommt, also das, was du dafür bekommst, was du wieder bekommst, ist halt viel, viel geringer als bei anderen Sportarten. Ne? Und ich habe das auch bei meiner Tochter beobachtet. Und war auch fasziniert davon, wie intensiv die dort arbeiten, trainieren, machen und tun für diese kurze Zeit, die dann der Auftritt geht. Und das ist schon sehr, sehr faszinierend.
Aber das hat ausgereicht. Da floss so viel Adrenalin. Das ist der Wahnsinn gewesen. Mega.
Mega. Und mit mega haben wir das richtige Schlusswort.
Nee, pass auf. Ja. Ich hab den perfekten Abschluss.
Jetzt kommt
man höre und lausche.
Jetzt bin ich gewinnt.
Für das klassische Berliner Wort Schnieke, schick, elegant, modisch, gibt es je nach Vibe verschiedene moderne Entsprechungen in der Jugendsprache. Am besten passen Begriffe wie Drip für ein cooles Outfit oder Clean für einen stilvollen Look. Die besten modernen Alternativen im Überblick. Drip steht für ein besonders stylisches, teures oder modisches Outfit. Clean beschreibt einen simplen, aber sehr eleganten und ästhetischen Look. Fresh, der Klassiker für ein gepflegtes, neues, gut aussehendes Aussehen. Okay. Und Fly, ein etwas älteres Jugendwort, wo auch immer das herkommt, das aber immer noch genau das bedeutet, nämlich, dass jemand sehr gut angezogen und schnieke unterwegs ist.
Okay, also es war ein ziemlich flyer Podcast mit dir, liebe Banja. Vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Und uns dort wirklich so viel Expertise reingehauen hast, dass wir im Nachgang keine Herausforderungen haben werden dort. Wir machen ja immer so kleine Shorts daraus für Instagram und Co.
Na, ich hoffe, ihr konntet natürlich was mitnehmen und wisst, okay, jetzt stellt man vielleicht das Training nochmal um oder was gebe ich den Kindern mit und...
Na, ich rufe dich einfach an.
Ach so. Also,
genau.
Ich habe vielleicht morgen früh deine Sprachnachricht um 5 Uhr.
Kann sein, oder so. Ja. Um 5, echt?
Genau.
Ich kenne ja gar keine.
Und ich werde das auch tun. Also. Okay. In diesem Sinne, vielen Dank.
Gerne.
Und ja, bis zum nächsten Mal. Holz auf glatt, die Dribbeldebatte.
Vielen Dank.
Gerne. Tschüss. Ciao.